Benjamin.
Hallo, Olli.
Wir haben gerade festgestellt, wir sind aus der Sommerpause zurück, oder?
Genau, während der Vorbereitung haben wir ihm gesagt, wenn wir das jetzt hochladen, ist ja eigentlich die Sommerpause vorbei.
Die Sommerpause vorbei. Darum, willkommen zurück, liebe Hörer. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid. Ist immer so witzig, man muss ja immer so mit den Hörern reden, als wenn die wirklich da wären, als wenn die jetzt hier sitzen, als wenn man hier Publikum vor allem hat, so ein bisschen diese Illusion erschaffen, das machen wir viel zu selten. Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr da seid. Ja, du und auch du und der kleine Dicke da hinten in der Ecke. Okay. Ah nee, das ist ja Thomas.
Ja, und jetzt übertreibt man nicht so, weil wenn wir auf die Abrufzahlen gucken, sind es ja nur zwei.
Ja, also, doch meinte ich ja, ich habe du und der kleine Dicke da hinten, also, Thomas. Also das waren die zwei.
Ah, okay.
Das haben wir schon mal. Oh, Benjamin, ich habe eine ekelhafte Erfahrung jetzt gestern
gemacht. Was ist passiert?
Kennst du das? Wenn man, also ich war gestern auf Arbeit und habe mir von innen, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf die Wange gebissen beim Essen.
Oh, das ist schon so, dass ein Stück so Hautfetzen denn so im Mundraum rumflattert?
Das war schon, na so nicht. Das Schlimme war aber, das ist dann so dick geworden, dass ich, als ich zu Hause war, nochmal was essen wollte, ich wirklich bei fast jedem Bissen darauf noch rumgekaut.
Das tut so
das
weh.
Das ist wirklich das schlimm. dann habe ich aber die Idee gehabt, pass auf, okay, du möchtest ja weiter essen. Ich schieb das Essen einfach in diese Wangenhälfte rein, sodass man halt, das Problem ist, das Essen ist ja irgendwann weg da. Denn, was passiert dann? Man kaut wieder auf seiner Wange rum. Also das Essen war gestern nicht angenehm. Ich habe gehofft, dass es über Nacht wieder weggeht. Und tatsächlich, es ist noch ein bisschen dick, aber es ist, ich kau nicht mehr drauf rum. Also ich kann reden und essen. Ich dachte, oh Gott, wenn es jetzt noch weiter anschwillt, weil ich habe es ja nicht geschont, ich habe ja weiter drauf rumgegessen. Das ist wirklich, also das war wirklich, ich weiß, Kinder in der dritten Welt geht's wahrscheinlich schlechter, aber das war schon, das war eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann auf der ganzen Welt.
Aber du sagst, es ist nur noch ein bisschen dick.
Es ist ein kleiner Hebung.
Dann muss ich deinen Kopf aus einem anderen Grund verändert haben.
Oh, findest du, mein Kopf hat sich verändert?
Ja.
In welche Richtung oder inwiefern?
Na, die Wangen, die sind so hochgerutscht. Also,
okay. Ich habe mich heute noch nicht im Spiegel betrachtet, aber ich muss auch sagen, ich habe mich heute nicht rasiert. Ja. Vielleicht, ich dachte, das ist vielleicht die, wenn das hört ein bisschen Chuck Norris-mäßig aus.
Nee, die Wangen sind hochgerutscht.
Die Wangen sind hochgerutscht. Ah. Ist das ein positiver Effekt? Also ist das eine positive Veränderung in deinen Augen?
Ja.
Okay, also gefällt mir. Ja, muss ich nicht, du lachst so komisch dabei, das macht mir so ein bisschen.
Nee, gefällt mir wirklich. Und wie lange hast du dich nicht rasiert? Bist du so ein kaum vorhandenen Bart hast?
Also gestern vor der Arbeit habe ich mich nochmal rasiert.
Gestern vor der Arbeit.
Genau.
Aber mein Bartwuchs ist auch nicht so doll. Also das ist dann hier schon so 4 Tage
ich,
oder so.
Ja, ich könnte mir zum Beispiel auch kein Vollbart wachsen lassen, weil es sieht zwischendurch wirklich wie Müll aus. Also weil es ungleichmäßig wächst. Also ich bin auch nicht der Barttyp, muss ich sagen. Aber das geht nicht. Also wenn ich mal Urlaub habe und tatsächlich mal 3 Tage keinen Rasierer benutze, dann sieht das schon scheiße aus.
Ja, bei mir wächst er eigentlich relativ gleichmäßig, aber ich habe hier unten, wie nennt man die Stelle?
Kinn.
Also noch hinterm Kinn nennt man das immer noch Kinn. Also hier ist ja das Kinn. Oh,
liebe Hörer, wo hört das Kinn auf und wo fängt der Hals an?
Also man hat den Hals und das Kinn und das dazwischen so, aber noch so die Unterseite, so über den Kehlkopf.
Also bei mir heißt es Doppelkinn. Also bei Kinn 1 fängt hier an, geht bis hierhin und hier beginnt bei mir das Doppelkinn. Also Kinn 2.
Ja? Also wir haben ja 2 Hörer. Der eine ist bestimmt Arzt, der kann sagen, wie das hinter dem Kinn heißt. Das hat doch hier irgendeinen Namen, oder?
Wo zeigst du denn? Ich sehe ja durch den Plopschutz nicht, hier, wo du hinzeigst.
Hier zeig.
Ja, das ist auch noch.
Auch noch Kinn? Nee.
Kieferunterseite.
Kieferunterseite. Okay, wir nennen es Kieferunterseite. Mhm. Da habe ich jedenfalls eine Stelle, wo kaum Bart wächst.
Okay.
Und das ist absolut scheiße, wenn man Vollbart tragen will.
Hast du nicht ab und zu mal so ein Strombergbart probiert, aber nicht so doll wie bei Stromberg, aber einfach nur so angedeutet, wie du es jetzt eigentlich auch fast hast?
Nee, also was hast du probiert? Das wächst einfach so.
Okay, ja, du hast aber nie irgendwas gemacht mit deinem Bart. Hast du gesagt, du willst mal so oder so aussehen?
Noch nie.
Okay, klasse.
Also ich weiß aber halt, wenn er ein bisschen länger wächst, dass da unten keine Haare wachsen. Und jetzt kommt der nächste absolute Master-Fakt. Wenn der Bart ein bisschen länger ist, der ist leicht rötlich an manchen Stellen.
Das ist mir, das da haben wir dich doch früher mal lustig gemacht. Stimmt, du siehst immer aus wie ein Ire, wenn dein Bart so ein bisschen sprießt. Das ist wirklich merkwürdig. Ja, und das ist, ja, das ist fast ein bisschen mysteriös, oder? Wo kommen die roten Haare
her? Also, meine Mama hat nie irgendwie mit einem Engländer oder sonst was geschlafen.
Mhm, okay.
Aber es gibt ja noch Pumuckl. Also nee, also woher kommt das?
Lass uns das mit Pumuckl nochmal aufgreifen. Okay. Und ich weiß, die Hörer denken jetzt schon, na Gott sei Dank sind sie aus der Sommerpause zurück, das habe ich alles so vermisst. Also Pumuckl und deine Mutter.
Ja.
Ich glaube, die sind sogar fast eine Generation. Wie lange gibt es Pumuckl?
Oh, 60er?
60er, 70er. Deine Mutter ist doch auch so 60er Jahre.
64 geboren.
Ja. Oh Gott, Benjamin, ich hab mich wirklich, das erklärt auch einiges an deinem Verhalten. Und
ich bin ja nicht so groß.
Du bist, also
1,77, 78.
Die Größe hast du von deiner Mama, das kann man schon mal sagen.
Wie groß, okay, das stimmt, nicht vom Buch, aber wie groß bist du denn?
Ich bin 1,75, also ich bin ich größer als ich du? Habe, ja, ich habe auch festgestellt, was mich ein bisschen niedergeschmettert hat, ich bin immer durchschnittlich groß. Aber ich bin unterdurchschnittlich groß. Ich glaube, der Durchschnitt liegt wirklich bei 77, 78 oder so. Ich bin wirklich unterdurchschnittlich groß.
Ich glaube, in Deutschland ist es 1,79 oder 78. Irgendwie so. Ja.
Das hat mich ein bisschen, weil ich habe immer, wenn ich mich beschreiben müsste, hätte ich immer gesagt, ich bin durchschnittlich groß.
Und jetzt hast du wieder was entdeckt, wo
jetzt
du...
Ich entdecke so immer so Sachen, wo ich mich doch immer wertloser fühle, so von Tag zu Tag.
Ich habe mich gerade gewundert. Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur sagen, ich teile ja nicht alle Erkenntnisse mit euch, aber das dachte ich, das kann ich mal wieder raus.
Du siehst, was ich für Mitleid mit dir habe?
Ich habe
mich auf was ganz anderes konzentriert. Okay. Ich habe eben so ein Kinderschreien im Kopfhörer gehört und dann habe ich gesehen, das Fenster ist
genau, offen. Das waren Kinder.
Ja, das ist nicht so gut, oder?
Wenn willst du ein Kopffenster zu machen? Ich finde es eigentlich so authentisch, wenn man so im Hintergrund
Aber mir ist kalt.
Ach so, na gut.
Also kalt ist übertrieben.
Heute ist übrigens ganz schön diesiges Wetter. Es ist neblig draußen. Oh, jetzt ist es auch tolles Geräusch. Also nein, er hat keine Kerkergitter an den Fenstern oder so.
Wir sind nicht bei Olli.
Das war eine metallene Jalousie hast du da oben.
Mhm.
Ja? Das ist auch alles interessant.
Du bist ja heute wieder hier.
Was
ist hier passiert?
Ich wollte gerade sagen, also ich gucke mich hier um und ich fasse es nicht. Also als allererstes ist mir aufgefallen natürlich das Bild. Das Puzzlebild hat es von dem Tisch in den Rahmen, von dem Rahmen an die Wand geschafft. Also nicht von dem Rahmen, mit dem Rahmen zusammen an die Wand.
Ja.
Und ich muss sagen, kleiner Szenenapplaus dafür.
Dankeschön.
Ja, aber damit noch nicht genug. Benjamin hat hier wirklich komplett umgestaltet. Er hat den Tisch, was ich ein bisschen gruselig finde, wir saßen ja wie vorher immer wie an so einer Tafel. Ja, da stand ja dein Tisch so quer. Längs. Und jetzt steht er ja quer. Das heißt, ich sitze hier vor dir wie beim Arzt praktisch.
Ja, ich weiß auch so gar nicht, gucke ich dich die ganze Zeit an oder gucke ich dich mal auf den Platz?
Es ist gerade merkwürdig, diese Nähe zu dir ist ungewohnt.
Ekelhaft. Das ist auch ekelhaft.
Gut, du hast ekelhaft gesagt, ich habe ungewohnt gesagt. Ich meinte es aber ekelhaft, aber ich wollte es ein bisschen diplomatischer ausdrücken. Sie ist sehr ungewohnt. Ja. Aber auch daran werden wir uns gewöhnen. Es sieht ja tatsächlich aus wie ein schönes Büro. Die Mikrofone lassen leicht anmuten, dass es vielleicht ein Studio ist. Aber da ist noch Luft nach oben, was das angeht. Ansonsten viel aufgeräumt, weil ich weiß, diese Kommode, ist das eine Kommode da hinten? Wie nennt man das? Ich kenne mich mit Möbeln nicht so aus.
Ja, so ein Kommoden.
Die steht Gestell. Jetzt unterm Fenster und du hast Glück, dass sie fast genau unter das Fensterbrett passt.
Nicht ganz, wie du siehst, nicht ganz.
Also optisch kann man schlecht sehen, ob es tatsächlich noch dahinter...
Dann ist ja gut,
okay,
weil du so klein bist.
das haben wir heute auch festgestellt, weil ich ja unterdurchschnittlich groß bin. Das stand ja hier vorher an der Seite und war voll gerümpelt. Jetzt ist es ordentlich, seine 20 Jahre alten Geohefte sind unten ordentlich aufgestapelt und muss sagen... Jetzt fühlt man sich hier richtig wohl. Was noch ein bisschen, also ich du weißt, worauf ich hinaus möchte? Ja, die grünen Töpfchen auf diesem Sideboard dort an der Wand. Wunderschön, was da raussprichst. Die Töpfe selber, da ist noch Kreativität nach
oben. Das sind nur die, wie heißen sie denn, Untertöpfe?
Ja,
Sie haben noch keinen Übertopf.
Und gut, Benjamin, dass wir einen der Keynäppel verlost haben, weil du hast jetzt einen links zu liegen, einen rechts zu liegen und wir wüssten nicht, wo man den dritten hätte hinlegen sollen.
Ja, ich hoffe, der Hörer, der das bekommen hat, der weiß, was das für mich eigentlich Herzbluten war, so ein Teil zu verschenken.
Ja. Und dann gucke ich die traurige Pflanze mir da hinten noch an in der Ecke. Die könnte mal einen Tropfen Wasser vertragen. Aber dazu passt diese Figur, die unten in den Topf liegt. Müsstest du eigentlich ein Bild von machen und sie jetzt einblenden. Das ist wirklich.
Vielleicht mache ich ja so ein paar Bilder hier.
Genau. Mach mal ein paar Bilder, aber ganz wichtig ist die Pflanze mit dem Sensenmann unten drin. Ja.
Bei mir ist es so, sonntags esse ich immer Kartoffeln mit Gemüse. Und zwar von Edeka, darf man das sagen? Es ist wieder Schleichwerbung.
Nee, du musst dann sagen, dass es auch andere Discounter gibt, wie Rewe.
Genau.
Das war's. Ich glaube, mehr gibt's nicht.
Und da hole ich mir mal Leipziger allerlei. Mhm. Da ist drinne, da sind drinne Erbsen, mhm. Möhren mhm. und Spargel. Mhm. Und das kaufe ich mir immer, dann mache ich mir Kartoffeln, das mache Leinöl dann zum Schluss ran und dann schneide ich mir immer eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe und mache das dann da rein und esse das sonntags, weil ich da meistens keinen sehe. Heute, ja, weil ich extrem stinke von der Zwiebel und von dem Knoblauch.
Noch mehr als jetzt?
Das ist ja der Witz. Okay. Hast du gemerkt, dass ich es heute gegessen habe?
Nein, weil weil der Geruch ist immer unerträglich, wenn ich bei dir in der Nähe bin. Also ich schalte wirklich versuche meine Geruchsnerven auf ein Minimum herunterzufahren, wenn ich mit dir in der Nähe bei dir bin.
Ich habe extra das heute gemacht, damit ich
damit du
nicht bleibst.
Ja, finde ich ein bisschen respektlos. Vor allem lustig ist, das ist jetzt kein Witz. Wir haben beide heute Morgen wahrscheinlich fast zeitgleich im Bett gelegen und überlegt und haben gehofft, der andere sagt heute ab. Keiner von uns hat abgesagt. Ich war sogar ein bisschen früher hier als erwartet.
Das Lustige ist, wenn jemand absagen würde, sagen wir jetzt, du würdest anrufen und sagen, oh Benjamin, würde ich so tun, so.
Ja, das ist aber schon schlecht, Olli, naja. ist jetzt nicht so schlimm, pass auf, dann müssen wir das nachholen, ja.
Und innerlich, ja.
Genau, bei Thomas und ich sind schon so ehrlich, weißt, bevor wir uns treffen, tastet der andere schon den anderen ab, indem er so fragt, so, na, alles klar bei dir? Und dann mache ich immer so, dass ich so eine Chaka-Antwort, natürlich, alles gut, dann hoffe ich, jetzt kommt seine Absage. Und dann so, na, bei mir ist auch alles gut, dann kommt von irgendeinem von uns, ach naja, ehrlich? Naja, aber es sind ja trotzdem einige Folgen entstanden, somit wir treffen uns ja doch ab und zu mal, klappt das
ja. Und du bist ja so ein Riesen, jetzt einen Sprung aufs Thema zu machen, so ein Riesen Fernsehfan und du hattest ja schon ein paar Mal die Kontrolle dieses Podcasts.
Oh ja, es sind, glaube ich, die erfolgreichsten Folgen, also nee, nicht nur die erfolgreichsten Rost- und Wasser-Folgen, ich glaube, es sind die erfolgreichsten Podcasts, die jemals produziert wurden.
Mhm. Eine Folge hieß
Privatfernsehen.
Privatfernsehen.
Und eine Folge hieß Privatfernsehen 2. Ja.
Und heute hattest du die Idee, also nee, jetzt spinnen wir ein bisschen. Nicht, dass die Leute jetzt denken, wir wachen morgens auf und das ist unsere Vorbereitung. Nein, das Thema haben wir schon eine Woche vorher gehabt. Mhm. Und zwar, willst du es sagen?
Wäre gut, dann würden es die Hörer nämlich wissen. Ja. Ich habe mir so überlegt, was nämlich bei Privatfernsehen ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ich wollte mal mit Benjamin oder eigentlich mit Benjamin und Thomas, heute mache ich es halt nur mit Benjamin, dieses Format Reality-Doku mal durchleuchten. Ich spreche hier von Formaten wie Frauentausch, zum Beispiel Rosins Restaurant, früher gab es noch die Kochprofis, weiß gar nicht, ob sie noch gibt, ja, wo viele... Also alle, die jetzt denken, oh, ich weiß doch, wie diese ganze Show so funktioniert und so, die können jetzt abschalten, weil das erklären wir hier an der Stelle nochmal. Es gibt aber, sehe ich immer in den Kommentaren unter YouTube, gibt es aber ganz viele, die immer genau auf diesen Spleen anspringen und auch genau nicht wissen eigentlich, wer da die Fäden in der Hand hat. Also schon mal vorweg gesagt, ja, es ist mehr Reality als jetzt zum Beispiel Berlin Tag und Nacht oder sowas oder so eine, oder hier
Lenz und Partner.
Lenz und Partner, aber... Das wird hier auf eine andere Seite, auf eine andere Art und Weise gekünstelt. Und das wollen wir heute alles mal so ein bisschen durchleuchten. Ich weiß gar nicht, ob Benjamin diese Formate überhaupt jemals gesehen hat.
Also, nennen wir noch mal ein paar.
Also, Frauentausch zum Beispiel.
Frauentausch, nein.
Zu Frauentausch habe ich eine interessante Geschichte, ja. Wie das mal angefangen hat und wie sich das entwickelt hat. Weil ich glaube, Frauentausch war auch einer der ersten Formate in dieser Art und Weise. Und dadurch haben sich dann andere aufgebaut. Weil es fängt ja immer irgendwas an, wie zum Beispiel früher war es Barbara Salisch, eigentlich bestes Beispiel. Barbara Salisch fing an irgendwann Ende der 90er, 97 oder so, und hatte tatsächlich noch echte Prozesse dort behandelt.
Der Maschendrahtzaunfall war zum Beispiel
War noch ein echter Fall. Genau. Und irgendwann haben sie gesagt, Gott, ist das langweilig. Wir gucken mal, ob wir die Leute verarschen können, einfach mal alles spielen können, was da ist. Das Schlimme war, ich war genau zu diesem Übergang, lag ich im Krankenhaus 2 Wochen und ich habe ungefähr jeden Tag Barbara Salisch geguckt. Und ich habe diesen Übergang leider nicht gemerkt. Ich habe nur irgendwann, ich wusste noch, der eine Fall war echt. Und irgendwann dachte ich so, aber erst als ich wieder zu Hause war, Monate später, dachte ich so, langsam kommt mir da ein bisschen komisch vorher.
Und dann kam auch noch Alexander Holt.
Spätestens da wusste ich dann. Dann kamen die anderen Gerichts. Genauso war das ja auch, oder ähnlich war es ja auch mit den Talkshow-Formaten. Es gab früher so Sachen wie Ilona Christen, die ja noch so ein bisschen seriöser waren, sage ich mal. Da saßen sie wirklich auf Sesseln und haben sich normal unterhalten.
Ja, da kann ich was erzählen. Da war nämlich mein Onkel bei Hans Meiser. Und zwar ging es da um Jugendclubs und so.
Warte mal, dein Onkel Hans Meiser...
Nicht mein Onkel ist Hans Meiser.
Genau so klang das aber gerade. Da war nämlich mein Onkel dabei, Hans Meiser. So habe ich das gerade.
Ja. Nee, der hat was über Jugendclubs erzählt. Also daher weiß ich, dass da wirklich echte
Genau, genau.
Leute waren, da sitzen echt, da wurde manchmal was gekürzt, so, ja, wenn die Antworten zu lang waren oder zu
genau, blablabla. Geschnitten wird
genau. Es. Aber es war noch ganz normal.
Genau, Hans Meiser war ja dann auch so das Format, was ziemlich gleich oder kurz nach Ilona Christen so kam. Und das war auch noch eins der seriöseren Formate, weil da war das noch nicht so, der wollte so ein bisschen auf Jerry Springer machen, das hat man schon gemerkt, der war jetzt auch so ein bisschen der Typ dafür.
Auch jetzt mit seiner Werbung, die er macht? Kennst du so seine Werbung?
Ich guck kein Fernsehen mehr. Ah, großartig.
Na, ich auch nicht, so Internetwerbung, so ganz unseriöse Sachen. Hab ich
noch nie gesehen? Nee. Das, ja, oh Gott, klar. Muss ich mir heute nochmal angucken. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Hans Meiser. Aber auch da, echte Geschichten, aber die haben halt, die Selektion der Gäste hat die Sache dann ein bisschen gesteuert irgendwann. Also die haben dann irgendwann nicht mehr gehobene Politiker eingeladen.
Aber war Hans Meiser wirklich nach Ilona Christen?
Also relativ zeitgleich sogar, weil ich habe letztens erst eine, ich habe mir eine 100.000-Mark-Show auf YouTube angeguckt und da kam eine Vorschau, wie sie den Nachmittag umgestellt haben. Punkt 12 kam um 12, Überraschung. Und dann kam Ilona Christen irgendwie um 14 Uhr und Hans Meiser irgendwie um 15 Uhr. Also die liefen dann auch direkt auch hintereinander tatsächlich im Programm. Ah. Es heißt, ich glaube aber Ilona Christen startete ein bisschen vor Hans Meiser.
Echt?
Glaube schon.
Das macht mich wahnsinnig, wenn ich das nicht, ich muss es gelöst haben. Olli, du hast dein Handy da zu liegen,
ja,
guck bitte nach, genau. Und ich kann ja mal erzählen, wie Ilona Christen aussah.
Ja. Oh, Benjamin, gleich wieder traurig.
Und ja, die ist tot, Ilona
genau.
Christen ist
ich,
tot.
Ich will es hier eingeben, das erste, ich will Ilona Christen tippe ich ein, erste kommt Ilona Christen, Todesursache.
Oh Gott, jetzt denken die Leute bestimmt, dass ich einen ganz bösen Witz machen wollte, wie Ilona Christen jetzt aussieht, dachte die bestimmt, dass ich so sage, so ja, weiße Knochen und so. Nein, ich wollte wirklich beschreiben, wie sie früher aussah.
Und damit hast du trotzdem den Witz immer so ein bisschen unterschwellig eingebaut. Finde ich gut, wirklich. Nein. Davon lebt unser Podcast.
Nein, Ilona Christen, Olli merkt es. Ich muss bei Olli aufpassen, der merkt es, wenn ich so einen Witz
ja,
mache.
Ja, genau.
Es gibt einen Podcast-Kollegen, dem wäre das vielleicht gar nicht so aufgefallen. Ja, ja. Aber, Ilona Christen, die hatte so eine ziemlich markante Brille.
Ja.
Und eigentlich eine Kurzhaarfrisur, oder? So ziemlich kurz.
Ja, so, also.
So mittelkurz, so mittelkurz.
Ja, also nee, viel weniger als schulterlang, würde ich sagen.
Ja.
Ist es dann so ein kurz? Bisschen, so ein bisschen wie Dieter Bohlen in den 80ern. Dieter Bohlen in den 90ern. 80ern hatte er ja noch lange Haare, glaube ich. In den 90ern wurde das so. Da muss ich an den einen Premiere-Moderator denken, der da sagt, ja, hallo, Dieter Bohlen. Neben ihm steht, wie heißt er? Howard Carpendale.
Howard
Carpendale. Wirklich, ist so lustig, von Howard Carpendale sagt dann auch noch so, ja, ich bin nicht Dieter Bohlen, aber ich kenne ihn gut. Und so, ja, er ist schon weg. Sagt er, er hat ihm gar nicht zugehört.
Ernsthaft? Ja. Kenne ich nicht.
Das zeige ich dir nachher mal. Das ist so, okay. So lustig. Also so ähnlich, sieht aus wie Dieter Bohlen, auch ja. In den 90ern. Ja.
Ilona Christ sieht aus wie Dieter Bohlen, so, jetzt habt ihr das auch.
Ja.
Wieso bist du so langsam? Obwohl
ich bin so schlecht, wirklich.
Obwohl du in diesem Bereich arbeitest.
Ich will dir einfach ein bisschen Zeit geben.
Ja, ich habe sie ja jetzt schon erklärt. So eine markante Brille und kurze Haare.
Das macht einen Menschen aus. Das macht einen Menschen aus, ja.
Und okay. Ansonsten, also das war jetzt nicht so.
So, ja, Ilona Christen, Erstausstrahlung 93.
Oh. Irgendwie habe ich Hans Meiser im Kopf 94. Ich weiß nicht warum.
Wenn Meiser, Bennys Onkel.
Ja.
Hans Meiser Sendung.
Wo ist er?
Hat Hans Meiser gemacht. Erstausstrahlung.
Ja.
Manns Heiser, wenn man übrigens die Manns Buchstaben Heiser. Vorne aus. Mach ich sehr gerne übrigens, welchen Namen. Machst du das auch so aus Spaß? Im Kopf manchmal auch nur so? Die Anfangsbuchstaben Vor- und Nachname austauschen?
Ich habe anderen Humor.
Ah, okay. Ich will Erstausstrahlung als gemacht. Hans Meiser, erste Frau.
Okay, vielleicht tauschst du ja noch mehr aus, so komplette Wörter als Witz.
So, ja, das kann sein. So, jetzt funktioniert dein Internet hier ganz schlecht gerade.
Das ist unglaublich.
wir sind wirklich, journalistisch sind wir wirklich auf ganz hohem Niveau.
Aber kannst du dir vorstellen, dass das für mich wichtig ist, dass wir keine Fehlinformationen
haben? Glaube ich dir, das nervt mich gerade unfassbar. Aber guck mal, der Balken, wo ist der blaue Balken?
Er ist du kurz kannst ja auch kurz Schluss. Das WLAN ausstellen.
Ich bin im normalen Internet,
das ist traurig. Ach so, und dann sagst du, mein WLAN ist schlecht. Nein,
dein Internet ist hier schlecht. Also entweder sind deine Wände scheiße.
Wieso ist es denn mein Internet, wenn der Funk am
Er lädt es einfach nicht zu Ende. Guck dir das an.
Ist das traurig.
Das ist wirklich traurig. Okay, also, Ilona Christen 1993. Wir machen erstmal weiter. Vielleicht ist der gleich fertig mit Laden. Ich schieb's mal zur Seite, damit wir nicht abgelenkt ständig darauf gucken.
Was ich sagen möchte. Ja. Man hat das ja früher auch noch geguckt.
Ja?
Man hat es früher wirklich so nach der Schule oder so sich angesehen. Oder ja, manchmal sogar mit der Mutter. Die Mutter hat Fernsehen geguckt und da lief
hat
das.
Hat gebügelt und man saß dann auf dem Boden, hat mit seinen Legosteinen gespielt.
Und hat dann gemeckert, halt. Ja, und hat dann gemeckert, bügel mal schneller, ich muss zum Training gucken. Oder...
Ja, so warst du zu deiner Mutter, so war man nicht jeder zu seiner Mutter. Hey.
Und Olli.
Benny.
Vom Gefühl her, von den Talkshows, wann fing der Verfall an?
Der Verfall fing mit Arabella an. Arabella war noch eine der ersten Talkshows, die nach Hans Meiser aber starteten. Und war auch die erste Talkshow auf ProSieben. Und da fing es wirklich an hier, Show. Also nicht Show, aber da kamen halt Gäste so, die schon so ausgewählt wurden wie, ach, die finden die Gäste bestimmt lustig oder peinlich oder die Themen wurden dann natürlich auch dementsprechend ausgewählt. Nicht
Ideen für, weiß ich nicht, Deeskalation im Krieg oder
genau, Deeskalation, Weltfrieden oder Ideen oder Meinung zur letzten Bundestagswahl. Ja. Dann war so eher so, ja, meine Mutter schläft mit meinem Hamster oder so eine Geschichten kam dann da so ähnlich. Mein Freund hat mich betrogen mit so auch ganz oft, mein Freund hat mich betrogen. Und dann wurde aber auch die Auswahl der Moderatoren irgendwann immer schlechter. Es gab, das hat mein Handy ganz aufgegeben, hier sehe ich gerade. Es gab, kennst du Ricky noch?
Ja, der kein Deutsch
konnte. Der konnte kein Deutsch, das ist immer, finde ich für eine deutsche Talkshow ein bisschen. Ja, kann man drüber streiten.
Ja. Wir wollten multikulturell sein,
ich aber, ja cool, aber
ist ja nicht schlecht, aber ja, wenn jemand aber gar kein Deutsch.
Die Zielgruppe sollte es verstehen, ja, das ist gut. Aber sonst war er, glaube ich, ein dufter Kerl. Wer aber auch sehr hölzern war und für mich gar keine Moderatorin war, kennst du Nicole Novas noch? Die hatte die Sendung, hieß auf ProSieben Nicole Entscheidung am Nachmittag. Lief, glaube ich, von 13 bis 14 Uhr, montags bis freitags.
So was habe ich nicht mehr geguckt.
Genau, die also liebe hübsche Frau, so wirklich eine Süße, aber ihre Stimme und ihre steife Art zu moderieren, müsst ihr einfach mal bei YouTube eingeben, vielleicht gibt ihr mal recht, vielleicht auch nicht, vielleicht irre ich mich da, bin ich so streng mit ihr. Aber fand ich dann auch schon, wo ich sage, okay, jetzt nehmen sie auch schon aus der unteren Gehaltskategorie die ersten Leute. Wen ich cool fand, war Andreas Türk. Kennst du den noch?
Natürlich kenne ich den.
Großartig. Vielen bekannt aus Conan O'Brien aus South Park, der Film.
Ja, oder Andreas Türk ist auch bekannt als Skandal.
Ja, ein Skandal, der sich als, was heißt, er wurde beschuldigt, auch eine Frau sexuell belästigt zu haben.
Richtig? Ja, aber es wurde, also kam dann raus, dass es wohl,
es war
also er wurde nicht verurteilt.
Genau, er wurde nicht verurteilt und es kam wohl raus, sie hat sich in Widersprüche verstrickt und es war wohl bloß, um Aufmerksamkeit zu haschen. Problem war, die Karriere von Andreas Türk war trotzdem so ziemlich im Arsch. Wenn, also zumindest hatte es einen ganz starken Knick. Er macht wohl, hat dann zwischendurch mal wieder auf Kabel 1 irgendwelche Wissensmagazine moderiert oder so. Aber so richtig war...
Doch, jetzt hat er wieder was.
Hat so er wieder Größeres. Was? Was macht er denn? Was
ich
macht er
glaube denn? Sogar auf dem dritten Sender irgendwie.
Okay, auf dem dritten Sender was Größeres, alles klar. Gut, Karriere definiert ja jeder für sich selber. Na gut, anders.
Ich glaube, heutzutage ist es, wenn du auf dem dritten Sender was hast, was ein bisschen seriös ist und ein bisschen bekannt, besser als auf RTL, keine Ahnung. Neben Bauer sucht Frau, ist es überhaupt RTL? Keine Ahnung.
Man, ja, das ist sogar RTL. Ja, krass, wie gut du dich krass, doch auskennst. Und ja, du tut, als ob er sowas nicht
konsumiert. Ich hab wirklich nie, du weißt, dass ich seit 100 Jahren kein Fernsehprogramm hatte und 100 Jahre kein Fernseher hatte.
Das stimmt. Und jetzt hat er einen Fernseher größer als meine Wohnung, ey. Also,
ja,
von der Wand, von der Fläche her, genau, Andreas Türk war einer der, ja, der Oliver Geissen war auch okay und man hat es halt so konsumiert, so vor sich hingeschaut, aber es war halt vom Niveau her ziemlich, ist interessant, aber dass es auch irgendwann alles nicht mehr konsumiert wird und aufhört. Ja. Ne?
Kannst du einmal beschreiben, wie so eine Sendung abgelaufen ist? Also meistens kam ja der Moderator rein. Genau,
also es fing eigentlich so an, es gab ein Intro, danach natürlich auch ein Schnitt aufs Publikum, wie die alle ausrasten, Ich hoffe, jeder von euch hatte mal die Gelegenheit, ich war bei ein paar Shows als Zuschauer dabei, bei Peter Imhoff war ich damals, der war jetzt nicht ganz so bekannt wie die meisten bei Sat.1. Und da gibt's ja immer diesen Warm-Upper vor jeder Show, der hier mit den bevor es losgeht, mit den Gästen, mit den Zuschauern Spiele spielt und die Leute halt, ich glaube, ich bin schon wieder mit dem WLAN mit deinem Ding verbunden. Ich habe gerade eine Nachricht
bekommen, was
Ping
gemacht. Gutes Handy haben.
Ja. Wahnsinn. Also der mit die Leute dann immer so ein bisschen aufpeitscht, wenn der so Klatschspiele und dann sagt er so, so und wenn der Gast kommt, dann müsst ihr ausrasten und keine Ahnung, tobt und so, damit die auch in dieser, also die kommen da nicht rein und es und geht los und die sind so gut gelaunt. Nein, die müssen wirklich so, ich möchte fast sagen, gepeitscht werden in diese Richtung.
Kurze Zwischenfrage.
Ganz kurz eine Sache, ja. Um die Sache noch kurz abzuschließen. Ja, und dieser Coach, dieser Warm-Upper, der steht auch während der ganzen Show immer so links neben dem Publikum oder rechts und hebt mal ganz hoch die Arme, wenn sie klatschen sollen. Dass sie das auch sehen, ja, und dann auch mitmachen. Ist nicht ganz so wie in Amerika, dass oben so ein Applausschild hängt, sondern da steht der Warm-Upper, der ist natürlich nie im Bild und klatscht dann ganz laut, dass sie wissen, jetzt müssen sie mitmachen. Bei Schlag den Raab hat man zum Beispiel ganz deutlich gemerkt, dass der Warm-Upper am Anfang der Show gesagt wird, immer wenn der Betrag gesagt wird, der heute gewonnen wird, 1 Million, 2 Millionen, dann müsst ihr immer ausrasten, weil immer ob der Moderator, ob der Kommentator oder Stefan Raab selber, immer wenn einer gesagt wird, es geht ja heute immerhin um 2 Millionen Euro, sind die immer ausgerastet.
Da würde ich nicht mal ausrasten, weil das ist ja nichts.
Es ist für unsere Verhältnisse. Ja. Benjamin, du guck doch mal, was für arme Schlucker und so bei Schlag den Raab sind. Vergleich doch nicht immer mit. Es gibt Leute, die haben es nicht so gut wie wir.
Ich habe mich ja dann mal beworben.
Ja, als Gast? Ah nee, ja. Bei Schlag den Raab. Oh, stimmt.
Schlag den Raab.
Du solltest
bezahlen. 99 Cent musste man bezahlen für die Aufnahmegebühr. Und da stand. musst du jetzt kotzen.
Das übersteigt jetzt meine finanziellen, dass ich mich so erschrocken habe. Nein. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das fandst du scheiße, dass du einen Euro bezahlen musstest, ne?
Ja, weil stell dir mal vor, wie viel da bestimmt sich bewerben. Ja. Was ich viel schlimmer fand, da waren dann so Einstiegsfragen so, also so ein paar Wissensfragen so, das fand ich ja ganz in Ordnung. Mhm. Aber dann sollte man angeben, was man so Besonderes macht. Da habe ich so überlegt.
Gar nichts. Genau, das ist das Traurige.
So. Und das Traurige ist, wenn man sich Schlag den Raab angeguckt hat und gesehen hat, wer da zur Auswahl steht, der Universumsmeister im Karate.
Jeden Morgen vorm Frühstück besteigt er den Mount Everest, ja, und wieder runter. Und wofür würdest du denn Geld aus? Also wir würden sagen, wir würden unsere Schulden bezahlen. Und die sagen, ja, ich würde dann eine Weltreise machen oder würde mir einen eigenen Mount Everest kaufen zum Besteigen. Und weiß der Geier was. Das waren alles Leute, die hatten ein Leben, da träumt man von. Also Aktivitäten, Sport, bis zum Gehen. Gut, kann jeder eigentlich für sich selber mal selber so
schön. Naja, aber du weißt, was ich meine, dass eigentlich schon wieder die normalen Leute verarscht wurden, weil die wurden nie rangenommen.
Genau, richtig. Aber muss man auch dazu sagen, so normale Leute hätten gegen Raab aber auch keine Chance gehabt. Sind wir doch mal ehrlich. Also,
jetzt bin ich gespannt.
Guck doch mal, was da war. Da waren Kommissare, da waren Bundeswehr, hochrangige Bundeswehrsoldaten gewesen, die gegen ihn teilweise verloren haben. Und was für Leute? Und da kommt jetzt ein Maler aus Buko.
Hallo?
Entschuldigung.
Ich spritze ihn hier lang ins Gesicht,
dann sieht er nichts. Man darf ja nichts mitbringen auf die Bühne, ist das blöde. Sonst hättest du natürlich gewonnen.
Ich bin damals, kein Scherz, bei den Bundesjugendspielen in der 9. Klasse 5,95 Meter gesprungen. Das soll mir mal einer nachmachen.
Pass auf, vom 10-Meter-Brett bis zu 5,95 Meter.
Wirklich?
Okay, gut. Finde ich gut.
Ja. Ich weiß nicht. Ich war Schulbester in diesem Jahrgang. Hab ich hingeschrieben, aber ja.
Ich bin beim Weitsprung 80 Zentimeter gesprungen. Mhm. Jetzt kommt's, ich war aber auch Schulbester mit dem Wert. War eine komische Schule.
Ja. Komische Klasse,
wenn du da warst. Auch komische Schule, weil auch die Lehrer haben applaudiert und so. War schon gut. Nee, aber ich wollte nochmal auf diesen Euro kurz zurückkommen. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, weil so rufen da auch wirklich nur Leute an, die es einigermaßen ernst meinen. Ich glaube nur deswegen wurde dieser Preis veranschlagt. Vielleicht wurde der sogar gespendet. Ja, glaubst du jetzt natürlich nicht, glaube ich auch nicht, aber die Chance ist ja so ein bisschen da, dass sie sagen, okay, das ist damit hier nur Leute anrufen und wir nicht ständig verarscht werden und 100 Mal jemand anruft, lutsch meinen Schwanz.
Jetzt bist du ja ziemlich gesprungen, du warst eben noch bei dem Warm-Upper, Englisch schon wieder, Warm-Springer.
Ja. Achso, du willst, also ab heißt nicht springen. Aufwärmer wäre das deutsche Wort, Benjamin.
Also nicht Warmspringer.
Nicht Warmspringer, okay. Aufwärmer.
Gut, also beim Aufwärmer.
Ja.
Und bringt der was? Würdest du sagen, also hat er dich auch heiß gemacht?
Heiß macht er einen nicht, aber der macht dann halt, also spielerisch erklärt er halt einem halt die Regeln. Und man möchte natürlich auch die Regeln mitmachen, weil man möchte ja auch ins Bild. Ja, man möchte auch sagen, guck mal, Mama, ich war bei Herrn Smeiser und guck mal, ich bin bei Minute 45, bin ich 2 Sekunden zu sehen. Und die nehmen ja keinen ins Bild, der da so da sitzt und eine Fresse zieht. Das sagt sogar der Warm-Upper am Anfang. Sagt, Mensch, Leute, ihr wollt doch bestimmt mal ins Fernsehen und wenn ihr da eine Fresse zieht, dann oder denkt an was Schönes und bla und was der da alles macht. Und manchmal ist das sogar ein bisschen witzig, ist natürlich auch immer ein cooler Typ, wo man sagt, oh, so wäre ich auch gern oder oh, er hat mich angeguckt, ist ja toll. Ja, so eine Leute.
Oh, er macht dich nicht heiß, aber
auch er macht mich. Also auf irgendeine Art und Weise hat er mich doch heiß gemacht, muss ich sagen, aber auf eine andere Art und Weise. Es funktioniert, um deine Frage kurz zu beantworten.
Ja, das war
es
wirklich
funktioniert, es funktioniert wirklich. Das Publikum kriegt dadurch gute Laune. Und ist dann natürlich auch dementsprechend, wenn die sind ja auch alle ein bisschen aufgeregt, weil die meisten sind zum ersten Mal, die finden so ein Studio natürlich auch mega spannend und alles super und toll und die wollen natürlich die Sache auch mitmachen, sind dementsprechend schon gut gelaunt. Für die ist es ja dann auch so ein Fun-Ausflug, sage ich mal, wo das jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Aber wenn der Warm-Upper nicht wäre, würden die erstens nicht wissen, wann sie klatschen sollen. Da kommt dann die Titelmusik und die und dann einer so, oh, kommt da jetzt jemand? Passiert das? Also der klärt natürlich auch den Ablauf, damit die genau wissen, was los ist. Und stimmt, da waren wir eigentlich auch stehen geblieben. Es kommt die Titelmusik, Publikum im Bild. Dann sitzen meist schon die erste Gast oder die ersten 2 Gäste vorne auf den aufgereihten Stühlen. So ist eigentlich spektakulär sind die Bühnen immer. Da ist ein Podest vorne, wo Stühle in einer Reihe stehen. Wirklich, wirklich wie bei den anonymen Alkoholikern, kann man fast sagen, nur dass sie nicht im Kreis stehen, sondern wirklich da. Der Moderator selber steht meistens im Publikum. Ja, der steht da und rennt auch immer so zwischen dem Publikum durch und jeder ist immer total glücklich.
So, damit es so aktiv ist.
Damit es so aktiv aussieht. Ja. Und dann, wenn er, zum Beispiel Andreas Türk immer so, wenn er so einen Nachdenklichen spielt, der sagt so, ja, dann habe ich die Frau umgebracht. Und dann läuft er durchs Publikum, guckt dabei so runter. Das verstehe ich aber nicht,
genau, Heino. Und festigt so
an. Ja, festigt so dabei. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wie siehst du das? Das Publikum durfte sogar aktiv mitmachen, die durften Fragen stellen, ja.
Aber komm, das wurde doch bestimmt vorher schon ein bisschen.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich
doch,
wirklich.
Nein. Da kann sich ja einer melden und sagen, okay, dann wird's geschnitten vielleicht. Aber wenn da jetzt jemand sagt, Andreas Türk, du bist ein hässliches Schwein, stimmt das? So, denn also das ist ja schwierig, wenn
das wäre doof, ja?
Ja. Ganz also gut. Ich glaube schon, dass sie. Also ich kenne das so. Ich war bei einer Politik-Talkshow mit Gregor Gysi, Altmaier und so.
Wurde die auch von Hans Meiser? Also würde sogar gehen. Nein.
Da wurde vorher gefragt, wer Fragen stellen möchte und die haben sich vorher die Fragen angehört.
Ganz kurz, Benjamin, weil es gerade passt zu dem, was rausgeschnitten wird oder was nicht. Ich habe jetzt hier ein Tondokument, was sehr interessant ist. Hör mal hin, bitte.
Ich habe eine Frage im Publikum. Ich glaube, Sie haben eine Frage gestellt oder wollen eine stellen. Haben Sie sich gemeldet?
Ja, nicht direkt. Also mein Name ist Fredi Jaspers, ich habe auch schon mal Stimmen gehört, was mir aber heute hier wieder auffällt, wollte ich jetzt nur mal sagen, weiß nicht, ob es direkt zum Thema ist, dass Sie der schlechteste Moderator aller Zeiten sind.
Darüber freue ich mich, das finde ich in Ordnung. Ja, finde ich gut, das freue ich mich.
Wollte ich jetzt nur mal sagen.
Man muss ja mal ein Zeugnis haben, das finde ich in Ordnung, gut.
Ja, es wird halt nicht alles, sowas wird nicht unbedingt rausgeschnitten. Ja, ich finde seine Reaktion, ja, finde ich in Ordnung, finde ich gut.
Aber komm, heutzutage wäre das draußen.
Heute wäre das wahrscheinlich rausgeschnitten. Das war auch von der Mode her, habe ich gerade gesehen, wahrscheinlich eine der früheren Sendungen. Aber fand ich gut, dass sie es irgendwie drinnen gelassen haben.
Ja. Okay, also jedenfalls war das, oder sie haben mich getäuscht, Olli. Damit es authentisch ist, haben die das eingebaut.
Was eigentlich? Achso, das eigentlich. Dann hat es aber funktioniert.
Dann hat es wirklich funktioniert.
Ich glaube denen das jetzt trotzdem. Selbst wenn du mir jetzt sagst, selbst wenn du mir diesen Ping zum Nachdenken gibst, sage ich, wenn sie das eingebaut haben, haben sie es verdient, dass ich den glaube.
Okay. Ja, achso, ich war hier in der Politik-Talkshow. Ja. Ich kann nichts aussprechen.
Aber gut, dass du mal versucht hast, dich da weiterzubilden, gefällt mir.
Und da war das ganz interessant. Da ging es auch um Armut, Geld und keine Ahnung. Und Gregor Gysi ganz viel erzählt. Gregor Gysi.
Mag ich.
Ja.
Ehemaliger FDP-Politiker und Anwalt.
FDP.
Linke, Entschuldigung.
FDP-Politiker. Schon in der DDR war er FDP-Politiker. Jedenfalls war dann die Sendung vorbei und da ist er so neben uns gelaufen. Lustig. Mhm. So.
Ach, war das, wo dieses Foto mit euch entstanden ist?
Ja, genau, dieser Tag war das. Ja. Sieht man bei mir, dann kommen die alle darauf. Und dann ist er in so einen teuersten Audi der Welt eingestiegen. Mhm. So ein Audi, weiß ich nicht was. Und dann haben wir gesagt, warum fahren Sie denn nicht mit dem Fahrrad? So, und dann hat er gesagt, ich fahre doch nicht nachts mit dem Fahrrad.
Ja. Es sind halt auch Menschen, die halt auch das antworten würden, was ich antworten würde, wenn ich in mein teures Auto steigen würde.
Aber das hätte er niemals gesagt, wenn die Kamera an ist. Nee, hätte er gesagt, nicht. Ja, das ist ein Leihauto, ja, ich wurde entführt. Das
fährt elektrisch.
Ja, nee, nur so eine kleine Anekdote dazu. Also da wurden die Fragen jedenfalls vorher ausgewählt. Mhm. Wahrscheinlich aber, weil es auch Politik ist und die nicht unvorbereitet sind und antworten können. Und
ich finde übrigens, Gregor Gysis Reden waren die besten Bundestagsreden, die man sich heute immer noch auf YouTube angucken kann. Müsst ihr wirklich mal hören, diesen Mann.
Also ich sage jetzt Folgendes.
Ja.
Es gibt ein paar Politiker, wo ich die Reden immer interessant finde, spannend und teilweise unterhaltsam. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, in welcher Partei die sind, sondern nur, wie sie reden, wie sie kommunizieren.
Genau, und weil, sind wir mal ehrlich, das, was sie da reden, ist eh alles mehr oder weniger Show. Ja, ja, weil da ist ja alles, es ist eigentlich auch fast wie eine Talkshow, wenn man sich da so eine Bundestagsdebatte anguckt. Gucke ich mir übrigens auf YouTube ganz oft an, weil es wirklich interessant ist. Aber man, was heißt, die haben halt auch davor, weil wissen genau, wann die anderen Leute klatschen, bei was sie klatschen und natürlich, dass die eigenen Parteikameraden natürlich mehr klatschen. Ja, also es ist aber trotzdem interessant. Ja. Und Gregor Gysi war für mich da immer noch so ein bisschen der authentischste.
Ja, es gibt auf dem Podcast so einen Kanal, der analysiert Reden und so. Und der nimmt dann auch immer so die Leute, was die gut machen und so. Mhm. Und völlig so werteneutral, finde ich gut. Und so gucke ich das ganz oft. Und da hast du recht, ist Gregor Gysi, finde ich, wenn er so Reden macht, ganz groß. Auch, finde ich, Sarah Wagenknecht.
Ja.
Ich finde ganz oft die Reden gut von nicht den Inhalt, nicht, dass es jetzt wieder du kennst ja die Leute, von Christian Lindner, finde ich.
Christian Lindner ist einer, jetzt sind wir bei FDP übrigens, ist einer der besten Redner, die es gibt.
Ja, ich rede wirklich vom Redner, nicht immer vom Inhalt, sondern wirklich Redner. Mhm. Und dadurch, dass er seine Rolle, wie soll ich sagen, weil er damit spielt und weiß, dass er so der 18-jährige, also so, ist natürlich viel älter, so, aber der 18-jährige Stubenhocker so dargestellt wird und damit spielt Philipp Amthor.
Den finde ich ein ganz schlechter Redner.
Ich finde
Philipp Amthor finde ich furchtbar. Nein, er spielt damit, aber man merkt auch, wie, weiß ich nicht, er kommt mir zum Beispiel überhaupt nicht authentisch vor, wenn er da redet. Es ist für mich alles so, er muss sich jetzt mit Ellbogen, weil er halt, ich glaube auch, der steht hinter dem Pult auf dem Telefonbuch. Jetzt wird's unsachlich. Aber man hat immer das Gefühl, er muss jetzt hier Ellbogen zeigen und es macht er jetzt extrem aufgesetzt und er spielt für mich nicht ironisch genug damit. Er könnte damit ein bisschen ironischer spielen, wenn er mal lockt.
Ist schon sehr ironisch.
Er spricht immer sehr angestrengt, sehr, wenn er da so cool stehen würde, sagen, ja, ihr wisst ja neulich, hier mit meiner Nuckelflasche. Weiß ich nicht, ob
das... Das wäre besser.
wenn er sich selber ein bisschen mehr auf die Schippe nehmen würde in der Richtung. Gut, politisch gesehen, das ist wahrscheinlich jetzt wenig wertvoll. Aber ich mag
doch,
ihn überhaupt
nicht. Okay, du magst ihn nicht, aber es ist doch trotzdem unterhaltsam. Nicht davon, dass er ein guter Redner ist, aber es ist ja auch, man guckt es und sagt, oh, mal gucken, was er heute erzählt.
Du hast recht, ich mag ihn nicht, deswegen auch unterhaltsam, weil eigentlich guckt man sich ja doch eher die Leute an, sogar lieber fast die Leute an, die man nicht mag, weil über die kann man sich aufregen. Und das ist ja immer so ein, da kommen wir später noch zu dem Thema, ein Drang, ein menschlicher Drang, sich über etwas auslassen zu müssen, aufregen zu müssen, weil man ja selber viel besser ist. Das ist sowieso auch so ein Punkt, was so diese Formate zeigen oder eben wiedergeben möchten, dass man sich besser fühlt. Weil die Menschen, die dem Fernsehen vorgeführt werden, ja alle viel schlechter sind als man selber. Ja. Das ist auch so ein psychologisches Ding, wo man sich so einen Mist gerne mal anguckt. Ja, bei mir hat auch das funktioniert, muss ich übrigens sagen.
Deswegen gucke ich persönlich zum Beispiel auch kein Fast and the Furious, oder wie das heißt.
Ja, da komme ich mir immer schlechter
vor. Weil ich habe nur ein Bobbycar.
Ich habe halt nur ein Fahrrad, ein
Klapprad. Das ist besser als ein Bobbycar. Na komm!
Obwohl, stimmt, schneller ist es auf jeden Fall. So ein Bobbycar macht schon ein bisschen was her. Und du kannst in einem Bobbycar, ich weiß nicht, ob die neuen auch so sind, in meinem, was ich früher hatte, konnte man den Sitz aufklappen und was unter den Sitz rein. Das heißt, du kannst gut was transportieren, wenn du mit dem Bobbycar einkaufen
fährst. Da muss ich mal kurz überlegen. Habe ich das schon mal erzählt, dass ich im Kindergarten arbeite?
Glaube noch nie.
Muss ich mal gucken, ob man den Sitz hochmachen kann. Ja. Aber was bei Bobbycars schon sein...
Moment mal ganz kurz, weil du den Kindergarten gerade erwähnt hast. Heißt das, das ist nicht mal dein eigenes Bobbycar, sondern das ist ein Firmenwagen?
Ja, das ist ein Firmenwagen. So, Problem des Bobbycars, das kennt, glaube ich, jeder. Wie enttäuscht ist man, also auch ich jetzt als Erwachsener noch, wenn die Hupe kaputt ist, weil die so einen Riss hat.
Oh, stimmt. Und die hatte immer diesen Riss an dieser Schweißnaht.
Genau.
Die hatte immer diesen Schweißnaht. Ja, die hat sie so immer gestellt, weil ich mochte immer, ich mag immer noch glatte Flächen. Und diese wie schön wäre dieser Knubbelhubknopf, wenn er diese Schweißnaht nicht hätte. Und an der Stelle, stimmt, ist immer eine Sollbruchstelle, da reißen die immer irgendwann auf. Und dann ist das ganze Ding eigentlich, es ist ja auch nicht mehr verkehrstüchtig dann. Ich glaube, ohne Hupe kommst du auch nicht mehr durch den TÜV. Nee. Ja. Und das ist auch ein Ärgernis. Also qualitativ waren die Bobbycars, deswegen hat ja Benjamin 1, ist halt auch untere Preisklasse. Ja. Es waren die nicht so doll. Aber ich weiß nicht, ob das schon mittlerweile verschlechtert wurde. Bei meinem konnte man halt unter den Sitzen noch was reintun. Und das war grün. Ich glaube, es war
grün, denn das ist kein Original Bobbycar.
Nee, war kein Bobbycar. Es war ein Symbol, Elefant, so mit ausgestreckten Ohren. War nicht Dumbo, aber die Firma hieß, ich weiß nicht, wie die Firma hieß. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein Foto von diesem Auto finde. Mhm. Gut, aber habe ich
ja nicht mehr. Dann hat der Wecker geklingelt.
Hat der Wecker irgendwie schweißgebadet aufgemacht,
ja. Okay, da sitzen die Gäste. Zwei Gäste sitzen.
Warte mal, redest du jetzt von den Gästen oder von den Zuschauern?
Nee, du hast ja gesagt, der Moderator, der steht zwischen den Zuschauern.
Genau, nee, der kommt ja erstmal rein.
Ja.
Jim, das ist auch ganz wichtig, weil dann wird, da sagt er natürlich, wenn jetzt hier Andreas Türk reinkommt, dann rastet ihr natürlich aus, weil er ist der Held eures ganzen Lebens, den verehrt ihr mehr als eure Eltern und alles, mit dem wollt ihr ins Bett, mit dem wollt ihr Kinder haben, tobt euch aus, aber wenn der Moderator auf die Bühne kommt, muss er das Publikum schon fast beruhigen, damit die Sendung endlich starten kann.
Ich tut mir leid, ich muss wieder eine Zwischenfrage
stellen. Bitte, sehr gerne.
Und zwar wird dann auch gesagt, wenn der Moderator sagt, okay, danke, klatscht noch kurz weiter oder?
Das ist, glaube ich, verschieden. Ja, bei manchen sagen danke, Schuss. Zum Beispiel, nehmen wir mal TV Total als Beispiel. Mhm. Da hat man genau gemerkt, weißt du, glaube ich, worauf ich anspreche?
Ja.
Das darfst du gerne erzählen, weil du bist ja...
Nee, erzähl. Okay. Du bist so im Rausch, heute bin ich der Fragensteller.
Okay, prima. Ja. Ich komme mir so schlau vor. Ja. Da hat man genau gemerkt, er hat ja immer gesagt, sind ja da auch immer ausgeflippt und haben manchmal minutenlang gefühlt geklatscht. Und Stefan Rathmann, wir haben doch keine Zeit. Hat immer auf die Uhr geguckt. Und die haben weiter geklatscht, haben nicht aufgehört. Ja. Und dann hat er aber mit der Schulter gezuckt.
Genau.
Auf einmal war es ruhig. Genau. Das Schlimme ist, Stefan Raab hat danach auch immer so ein bisschen verschmitzt gelächelt, weil er diesen, wen will ich eigentlich damit verarschen? Also die sind immer ausgerastet und Stefan Raab hat die Hände benutzt, alles versucht, also die haben sich nicht beruhigt. Ein Zuck mit der Schulter, war Ruhe.
Eigentlich ein guter Gag.
Eigentlich ein Hammer-Gag, Müsst ihr euch mal auf YouTube auch mal angucken, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, ihr denkt, ist ja Hammer. Also jetzt immer mit der Schulter so ein bisschen gezuckt, ein, zwei Mal, dann wurde es immer ruhiger und dann konnte man der Sendung starten.
Mir, Privatfernsehen 1 und 2, als wir das aufgenommen haben, hatten wir ja 99% Stefan Raab.
Ja, das wollen wir heute dann auch damit abhaken. Also es soll heute keine Stefan Raab-Sendung werden. Ja. Von daher.
Hans Meiser ist bis jetzt ganz hoch im Kurs.
Hans Meiser ist ganz hoch. Und Ilona Christen.
Und Türk.
Und naja, dann ist es aber schon gut aufgeteilt. Also wenn jeder davon ein Drittel von den, oh Gott, schon 42
Minuten. Ja, und wir sind immer noch wieder Moderator
wie Einleitung. Treppe da. Genau. Okay, und dann sitzen halt schon ein oder zwei Gäste, dann halt schon da, den ersten und den zweiten, den halt vorstellt. Und ansonsten, interessant ist auch immer zu wissen, ist dir schon mal aufgefallen, du hast ja ein paar Talkshows verfolgt, die sind meistens alle so wie Wohnungen eingerichtet, wie Wohnzimmer, die Kulissen. Ist dir schon mal so aufgefallen? So, denn wenn du an...
Nur bei der Harald-Schmidt-Show so ein bisschen.
Ja, gut. Typisches Late-Night-Studio, das ist für mich kein Wohnzimmer. Ja,
wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie das Studio bei Hans Meiser aussah, da habe ich immer so irgendwie ein grünes Bild.
Genau, Hans Meiser ist ein schlechtes Beispiel.
Danke.
Denk mal an Andreas Türk zum Beispiel. Denk mal an Peter Imhoff war auch so. Denk mal an Oliver Geissen. Das war immer so, im Hintergrund so Schränke, wo Vasen drin standen, ein paar Bücher. Das so,
weiß ich nicht mehr.
Als wenn da einer lesen könnte von den Gästen. Und die kamen meistens dann auch so durch Türen.
Die kamen durch Türen.
Haltet euch fest, es wird noch immer verrückter hier, ja. Wenn man so ein Studio denkt, dann kommen die durch Tore, ja. Da kamen sie meistens durch so relativ normale Türen. Mhm. Bei Andreas Türk war das so eine Wintergartentür, wo sie hinten dann immer reinkamen. Und ja, dann ging es halt um so Themen wie, würdest du deine Frau betrügen, ich war im Knast und hab's nicht bereut und so eine Sachen halt. Und da weiß man natürlich schon, was da denn auch für ein Publikum dann kommt.
Und da hat, finde ich, der Moderator probiert so mit dem ersten oder mit den ersten zwei Gästen, finde ich, so Beziehung aufzubauen. So. Also so, dass er, also er hat noch nicht so viel kritisiert. Das hat dann eher der nächste Gast getan, der kam.
Genau, er hat sowieso nie kritisiert oder selten kritisiert. Er hat hinterfragt.
Zum Schluss wurde das mehr. Zum Schluss, als ich das noch gesehen habe, da war das dann oft so.
Aber normalerweise soll ja der Moderator neutral bleiben. Ja.
Aber zum Schluss hat man gemerkt, dass die so
schon stark. Ich denke mal, der Moderator war angehalten, dass wenn die Gäste sich nicht selber die Körper einschlagen, verbal, dann muss er nachhelfen, dann muss er die kritischen Fragen stellen.
Ja, dann hat er so gesagt, John, hier, Peter ist doch absolut scheiße, oder?
Ja. Gut, damit eigentlich wollten wir gar nicht über Talkshows reden. Wir wollten eigentlich über
anderen Formate. Ich dachte, das gehört dazu.
Es gehört dazu so ein bisschen um die Sache, wie das damals so alles angefangen hat. Ist ein guter Einstieg. So,
jedenfalls waren die Talkshows dann irgendwann weg.
Ja, na, die liefen noch so weiter. Dann hat man gedacht, oh Gott, wir müssen eine Stufe höher gehen. Und dann hatte einer so die Idee, Mensch, wie wär's denn? Wir nehmen zwei Familien und tauschen einfach mal die Mütter aus. Und jetzt kommt verrückt, was für ein Name geben wir dem Frauentausch? Ja, Benjamin, hast du damit schon mal Kontakt gehabt?
Wirklich fast gar nicht.
Okay.
Also, das ist so die Zeit, wo ich keinen Fernseher hatte.
Da war der Anfang von Frauentausch, das war noch so wirklich einer der ersten Sendungen dieses Formats, möchte ich mal sagen. Da war das mit den Kochsendungen und wenn es Kochsendungen waren, dann waren die auch noch ganz seriös, weil Frauentausch begann auch ganz normal. Die haben zwei mittel- bis gut situierte Familien genommen und haben halt die Familien ausgetauscht. Wohnungen waren top, also es waren halt ganz normale Familien. Die Mütter hatten mal mehr, mal weniger Herausforderungen mit einigen Eigenschaften der anderen Familien. Aber es war alles ziemlich normal. Man konnte am Ende sogar seine Supermama auswählen, die dann 1.000 Euro gewonnen hat, wenn man für sie angerufen hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob man irgendwo diese ersten Folgen noch gucken kann, aber die ersten waren wirklich... War natürlich mal lustig, ach, die eine mochte Hunde jetzt nicht so und keine Ahnung was. Und dann müssen die Produzenten gesagt haben oder die Auftraggeber, Leute, das ist langsam ein bisschen zu langweilig. Wir müssen es anders machen. Dann haben sie irgendwann angefangen zu sagen, wir nehmen eine gut situierte Familie, saubere Top-Wohnung, sportlich und agil, alle arbeiten, die Kinder sind gut in der Schule und wir nehmen so eine, ich möchte das Wort Hartz-IV-Familie nicht in den Mund nehmen, weil die sind natürlich auch alle oft aktiv und so, aber wir nehmen so eine total, ich sage einfach mal Hartz-IV-Familie mit den schlechtesten Eigenschaften, die sitzen alle nur mit ihren Fliesentischen zu Hause und stopfen sich nur Zigaretten und sind nicht aktiv, gehen nicht raus, Kinder rotzfrech die Wohnung heruntergekommen und dreckig, weil sie alle nicht putzen können. Und bei diesen zwei Familien haben sie dann halt angefangen, also sie haben versucht halt ihre Selektion der Familien so in diese Richtung zu schenken, dass halt die Unterschiede so groß wie möglich sind und da tauschen sie dann halt die Mütter aus. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass, muss ich aber auch sagen, der Zuschauer ja schon dahin gelenkt wird, welche Familie findet er sympathisch und welche nicht.
Oh, jetzt ist es aber interessant, welche ist denn da sympathisch?
Naja, die Produzenten haben sich gedacht, das wollen wir dem natürlich nicht dem Zufall hinterlassen. Nicht, dass nachher die Familie, wo wir es nicht wollen, nachher die sympathische ist. Da gibt es die sogenannten, also beim Film gibt es den Regisseur. Bei diesem Format, bei diesem Frauentausch, Reality-Format gibt es, oder bei den anderen auch, so einen sogenannten Realisator. Ja, der rennt auch immer zwischen den Kameras rum, ist natürlich nie im Bild, weil den Leuten wird doch vorher gesagt, die Kameras habt ihr komplett zu ignorieren. Das heißt, die dürfen nicht mit den Kameraleuten sprechen, mit denen überhaupt nicht interagieren. Ja, das ist eine Sache, die auch, glaube ich, im Vertrag steht. Die Kameras sind Luft, müssen Luft für die Leute sein. Ja, und der Realisator, der rennt immer da rum und guckt immer, Mensch, wie kann er denn hier so ein bisschen Druck machen? Da sagt zum Beispiel einer, in der Wohnung darf nicht geraucht werden. Ja, und dann geht der Realisator jetzt hin, Mensch, war viel zu ruhig hier, und sagt zu der einen, Mensch, geh doch mal in die Küche und zünd dir doch da mal eine Zigarette einfach mal an. Ja, und dann rennt die rüber ins Wohnzimmer und sagt, die hat sich, glaube ich, gerade in der Küche eine Zigarette angezündet, aber warte, bevor du durch die Tür kommst, muss die Kamera sich da hinstellen, damit sie sieht, wie du durch die Tür kommst. So, und dann macht sie es natürlich, weil sie hat ja einen Vertrag unterschrieben und will im Fernsehen sein. Dann kommt sie durch die Tür, wie du rauchst hier, was ist denn hier los? Ja, und so, es ist zwar alles irgendwo reell und die Aufreger der Leute ist auch nicht gespielt, aber da ist halt dieser Realisator, der halt nachhilft, dass diese Konfliktsituation zustande kommt und der auch so genau steuert, welche Familie der Zuschauer interessant oder sympathisch findet und welche nicht. Benjamin?
Ist für mich immer noch schwierig. Wer ist denn da jetzt sympathisch? Die raucht oder?
Na, wahrscheinlich die, die nicht raucht.
Ja, aber jetzt gehen wir mal...
Ist ja nur eine Situation von vielen, die da konstruiert werden.
Pass auf, ich mal jetzt Berlin auf. So.
Ja? Wow. Ja. Okay, so. Also wie Benjamin mit wenigen Strichen da wirklich gerade großartig.
Ich muss kurz. Oder ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt hier oben Pankow, ja, die sind vielleicht so ein bisschen sind ordentlicher, so ein bisschen. Dann haben wir Köpenick auch so und Wannsee da. Mhm. Ja? Das sind so die ordentlichen. Jetzt haben wir hier in der Mitte, wo auch ich wohne und du und so. Da sind so die alle schon mal Arbeitslosengeld 1 und 2 bekommen haben und Pizza essen. Mhm. Ja. Theoretisch müssten wir doch die aus der Mitte kommen, diese Raucher und besser finden. Weil es gibt ja viel mehr Zuschauer, die sich das anschauen, die selber so sind, anstatt diese Pankower. Nee,
genau das muss ja der Realisator hinbekommen, dass er die schlechter situierte Familie, die es dann meistens ist, so denunziert darstellt, dass du dich erhaben fühlst gegenüber dieser Person. Also zum Beispiel, angenommen, die Person, die da ist, hat eine leichte Schreib- und Leseschwäche, ja. Dann sagt der Realisator zu der Tauschmutter, die natürlich super gebildet ist und aus dem höchsten.
Cooles Geräusch.
Ja, vorhin ich sag, Entschuldigung, hau nochmal gegen. Die natürlich wohl situiert und super gebildet ist, habe ich gerade schon gesagt. Ja. Mensch, jetzt sag doch mal zu der Mutter da, die soll ihren Kindern mal eine Geschichte vorlesen. Muss sie doch mal machen, kann doch ihre Kinder nicht einfach so ins Bett schicken und nur für der Glotze. So, dann macht die das, natürlich mit ihrer selbstbewussten Art, weil mittlerweile, hat der Realisator auch gesteuert, fühlt sich die, vor allem Tauschmutter, die Mutter ist ja gar nicht da, sie muss dem Vater, ihrem Tauschvater natürlich sagen, dass sie dem Kind natürlich eine Geschichte vorlesen muss. Und dann sitzt er da, das Märchen vom kleinen Prinz. Der kleine Prinz trägt eine Krone und ist so, und jetzt denkt jeder von uns, ist der bescheuert, der kann nicht lesen, ich bin ja viel besser als er.
Mir tut er voll leid.
Ja, so würden empathische Menschen vielleicht denken, ja, aber genau das ist es ja. Wenn die sich bewerben, schicken dir Bewerbungsvideos und wahrscheinlich müssen sie einen Bogen ausfüllen, wo so eine Sachen drin stehen, wo die genau ihre Schwächen auch angeben.
Soll ich dir mal was sagen? Ja? Mit meiner Bewerbung bei Stefan Raab hätte ich da wahrscheinlich gewonnen.
Bei was? Beim Lesen?
Nee, um da angenommen zu werden bei Tauschmutter.
So, ich wollte gerade sagen, da hättest du gewonnen.
Da hätte ich gewonnen, ja.
Da hätte ich aber wahrscheinlich auch gewonnen. Ja. Weil vielleicht wären wir sogar, ohne zu wissen, zusammen. Also wir wären. Das Lustige ist, ich würde dann ohne Familie in deiner Wohnung wohnen und du würdest dann ohne Familie in meiner Wohnung wohnen. Wäre wenig spannend und der Realisator hätte relativ wenig zu tun. Ich glaube, deswegen würden wir auch, glaube ich, schon aus dem Raster rausfallen. Wo war ich stehen geblieben? Da wird natürlich auf den Schwächen der Leute dann auch rumgeritten. Wahrscheinlich sind es meistens ganz normale Leute, die natürlich, wie jeder, außer wir beide, ihre Schwächen haben, ja. Und da wird dann natürlich drauf den Fokus gelegt. Der Realisator hat die Aufgabe, diese auf jeden Fall hervorzuheben und die müssen in der Folge auf jeden Fall unterstrichen werden, damit Leute wie wir da sitzen. Mensch, ist der schlecht und was bin ich doch gut. Zum Beispiel steht im Vertrag auch drin, es gibt ein paar Sachen, die habe ich tatsächlich recherchiert, das Drehteam hat...
Das andere hast du dir ausgedacht.
Das andere, ich mir bis jetzt also, nein, das andere ist wirklich ohne Witz, das andere ist meine Meinung, so wie mir das war. Ohne Witz!
Das ist so schön, ich will das glaube ich nicht.
Das Drehteam darf 48 Stunden vorher in die Wohnung und die Leute gehen 48 Stunden in ein Hotel. Das heißt, das Drehteam dreht 48 Stunden alle Gegenshot-Aufnahmen, wie soll ich es nennen? Du weißt ja genau, wenn zum Beispiel Mutter sagt, was ist denn das da in der Ecke? Dann zoomt die Kamera genau in diese Ecke. Und das ist aber schon Tage vorher aufgenommen worden, damit die das später nur noch dazwischen schneiden müssen, weil die analysieren die Wohnung. Ich möchte jetzt, das kann ich aber nicht bestätigen, möchte jetzt auch nicht, kann jetzt auch, warte mal. wie war das mit dem Vorlesen und die Leute, die dann eine leichte Schwäche haben? Wenn ich etwas nicht unterstellen möchte, dann sage ich, ich möchte jetzt nicht unterstellen. Ne? So kann ich es formulieren.
Ich
möchte jetzt nicht unterstellen, dass die da, oder ich möchte es nicht ausschließen, so wollte ich das sagen. Ich möchte nicht ausschließen, dass die ein oder andere Dreckecke noch nachträglich hinzufügen oder vielleicht noch ein bisschen anders gestalten.
Wollte ich gerade sagen, weil sonst haben sie ja die besten Computertricks in den 90ern, wann war das überhaupt, 2000er, 90er?
Das läuft ja sogar noch, glaube ich.
Also, ja. Da haben die die besten Computertricks, besser als Hollywood, wenn sie, bevor die Familien da drin sind, so die Wohnung filmen, ja, und auf die auf eine Ecke filmen und erst später wirft da zum Beispiel die eine Frau die Zigarettenkippe hin und die nachträglich dann eingebaut wird. Die haben zwar den Zoom in die Ecke, aber nachträglich wird erst die Zigarette eingeblendet.
Das glaube ich tatsächlich nicht, dass das so gehandhabt wird. Ich glaube eher, dass natürlich, da bringen jetzt nicht die Leute ihr eigenen Dreck mit und verteilen ihn in der Wohnung, sondern Mensch, die sieht noch ein bisschen sauber aus, schiebt das mal ein bisschen in die Ecke da alles und dann drehen wir das mal. Also die filmen genau diese Shots, diese nenne ich es jetzt einfach mal, diese kurzen Szenen,
diese Getränke.
Die werden vorher schon aufgenommen. Dann wird da natürlich auch in den Kühlschrank geguckt und keine Sachen. Alle Sachen, die sie so zwischenschneiden, werden vorher aus der Wohnung schon aufgenommen. Dafür brauchen sie 2 bis 3 Tage, das ist vertraglich auch festgehalten, dass sie sich da frei in der Wohnung austoben können. Und dann haben sie eigentlich für jede Situation diesen richtigen Schockmoment. Und dann wird das Ganze natürlich auch noch schön mit Musik, mit der richtigen Musik untermalt. Wenn jemand ausflippt, dann hat man natürlich dementsprechend diese Reinhard May Musik, nein, diese rockige, punkige, keine Ahnung, irgendwas. Und auch so gesteuert, dass man genau, wie es ja im Film auch gemacht wird, sich die Helden und die Bösen in dem Fall selber zurechtlegt. Und es wird übrigens auch, da kommen wir aber gleich nochmal, das ist in einem anderen Format besonders auffällig, wird das auch mit Farbfiltern gemacht. Zum Beispiel die saubere Wohnung wird immer mit einem hellen, schönen, bunten Farbfilter aufgenommen. Und die Assi-Wohnung ist meistens, müsst ihr mal drauf achten, ein bisschen kontrastloser, mit mehr Grautönen. Ist immer ein bisschen dunkler aufgenommen als die richtige Wohnung. Mit so einen Tricks arbeiten die da. Da müsst ihr wirklich mal drauf achten. Ja, jetzt gibt es einen YouTuber, den folge ich auch. Leider, also er nimmt diese Sachen, Frauentausch und so, die analysiert er ein bisschen. Leider nicht dahingehend, sondern wie es wirklich ist, sondern er guckt sich die wirklich an. Und ja, reitet ein bisschen mit auf dem Trip. Der heißt Onion Dog übrigens, möchte ich mal Werbung für machen. Den finde ich ich finde einen sympathischen Typen.
Was guckt der sich an?
Der guckt sich Frauentausch an.
Ach so.
Und all diese Formate. Und ja, aber er analysiert jetzt nicht aufgrund von, wie ist das gemacht oder wie ist es hier manipuliert worden, sondern er macht wirklich, reitet da wirklich nochmal auf dieser Schiene rum, wer da unsympathisch ist und wer sympathisch ist. Geht aber auch manchmal auf die guten Familien ein, die wohlsituierten und betont eigentlich, wie scheiße langweilig die sind, ja, teilweise. Und ja, da ist die Mutter Tralala, die natürlich vom Frühstück schon einmal um die halbe Welt einen Marathonlauf gemacht hat, so in der Art, er macht's lustig. Er ist aber, ihn schätze ich aber auch für so intelligent ein, dass er natürlich auch weiß, dass das alles manipuliert ist, genau. Hast du dazu erstmal Fragen?
Würdest du in dieselbe Kerbe, also passt es dazu, das perfekte Dinner?
Das perfekte Dinner,
das würde mich mal
interessieren. Eine Folge vielleicht mal gesehen.
Habe ich früher geguckt. Ganz früher.
Ist es nur mit Promis oder ist es auch mit normalen?
Ich weiß nicht, ob es das normale noch gibt oder.
Ach so.
Wie gesagt, 100.000.
Dann bist du jetzt mal dran. Erklär mal bitte, wie so eine Sendung abläuft und dann kann ich dir genau sagen, was im Hintergrund abläuft. Gut,
das ist bestimmt 15 Jahre her, oder noch länger.
Gut, Benjamin,
also da waren 4 Zuschauer, die haben zu Hause gekocht und haben die anderen 3 eingeladen und die haben sich dann die Ambiente angesehen, wie der Raum ausgestattet ist und natürlich, wie das Essen geschmeckt hat. Und dann wurden Punkte verteilt. Mhm. Und dann ging es zum nächsten Zuschauer. Dann hat der gekocht und die anderen wurden eingeladen und dann wurden die Punkte verteilt.
Da bin ich mir auch sicher, also ich glaube mal, so eine Folge gesehen zu haben, und da geht's ja jetzt nicht so assi-mäßig ab, sage ich mal, wie jetzt in anderen Formaten. Da wird's insofern nur so ein bisschen gesteuert, was die Leute sagen und was sie nicht sagen sollen. Und weil die Leute ja alle nicht so kameraaffin sind, wird es in diese Richtung. Ich glaube, da wird nicht so hart auf Sympathie und Nicht-Sympathie gedrängt. Da wird vielleicht gesagt, wenn jetzt einer sagt, mal, wie fandst du denn den Pudding da? Da sagt er, eigentlich ging so. Dann sag mal hier, dass du ihn total scheiße fandst und war total widerlich und sowas, ekelhaft, dass du das noch nie gegessen hast.
Ja, ich glaube schon, wenn sich da jemand so mit Wein auskennt, dann wurde ja natürlich zum Essen so Wein verteilt und so, du bist doch ein Weinkenner, sag mal, dass das nicht so toll ist.
Genau. So in der Richtung wird alles. Übrigens können wir eigentlich mal so allgemein festhalten, im Privatfernsehen wird alles in irgendeiner Form dahin geschummelt, ja. Fast nichts ist da so, wie ihr nichts ist so, wie ihr es seht, da im Fernsehen.
Auch nicht damals auf RTL der Hütchenspieler?
Entschuldigung, wie hieß der? War es nicht so ein Spanier?
Ah, der ist auch
Angelo
tot.
Oder so?
Auch tot. Wie hieß er denn?
Also,
das muss man sich mal überlegen, dass es im Privatfernsehen, was auf der Straße heutzutage schon verboten ist, ich weiß gar nicht, ob es damals auch schon verboten war, im Privatfernsehen war so ein, ich glaube, der war so 5 Minuten immer so zwischen...
Das war übrigens, ich glaube sogar das allererste, ich nenne es mal Quiz-Format im Fernsehen, was es gab, oder?
Jetzt übertreibt man nicht. Ich glaube, dass es sowas schon auf ARD und ZDF, so Quiz-Shows vielleicht gab.
Na, okay, aber nicht in der Form, dass du da...
ich als Hütchenspieler, aber das gab's danach auch nie wieder.
Ich rede jetzt nicht wie so Sachen wie Superball bei Frühstücksfernsehen oder so.
Ja. Aber überhaupt, das ist so eigentlich... Ich kann mir vorstellen, dass es früher auch schon illegal war,
Hütchenspiel war schon immer illegal, weil ja Glücksspiel grundsätzlich eigentlich auf der Straße zumindest verboten ist. Es kann natürlich sein, weil, dass die dafür eine Lizenz hatten, dass sie das durften im Fernsehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das im Fernsehen machen können, wenn es illegal ist.
Ja, aber es wurde ja auch da gesagt, dass da schon getrickst wurde.
Natürlich.
Also, schwieriges Format. 9 Live bei RTL.
Genau, das war, und dann 9 Live wurde ja auch ganz groß. Oh Gott, da wurde ja auch so viel beschissen bei 9 Live, ja. Auch so offensichtlich, ja. Auch witzig, ja, da ist, ein Moderator.
Du musst erklären, was 9 Live ist.
9 Live ist eine, Quiz-Talk-In-Sendung, nenne ich es mal, oder Quiz-Call-In-Sendung, die natürlich ihr Geld erstmal über die Anrufe verdient, weil so ein Anruf kostet 49 Cent, jeder Anruf übrigens. Und da ist es nicht so, dass wenn du nicht rankommst, kriegst du ein Besetzzeichen und natürlich entstehen dann keine Kosten, sondern kriegst, tut mir leid, diesmal waren sie leider nicht dabei, vielleicht beim nächsten Mal, viel
Klimper,
Glück.
Klimper,
genau, und das hat dann schon mal 49 Cent gekostet. Und da waren denn so Sachen wie, Maria hat 3 Geschwister. Maria hat 3 Geschwister.
So hat es auch der Moderator erklärt.
Genau. Und hab schon die ersten angerufen. Wie ist denn das, wo die vierte denn da rauskommt, dass die vierte Maria ist? Das kann ich jetzt so nicht erklären.
Oh, na, sagen wir mal so. Es gab Spiele, da konnte man gewinnen und es haben auch wirklich welche gewonnen.
Ja.
Also es war eigentlich nur ein absoluter Quiz-Sender, 24 Stunden eigentlich fast, oder?
Genau. Das war, darf man nicht vergessen, vorher hat das ja alles schon so angefangen auf Kabel 1 und teilweise auch auf Pro7 und Sat1. So, da fing es so an, dass nachts zwischen 23 und 2 Uhr so in dem Dreh, fingen diese Showsparten an. Also haben wirklich so 2-3 Stunden, stand der Moderator und hat dann so eine Quiz. Und dann hat einer über die Idee, verdammt, das mache ich als ganzen Sender. So war das, glaube ich.
Genau, und man hat dann die Leute gelockt. Also man kann eigentlich, deswegen war es am Anfang ja auch nicht wirklich Betrug. Das wurde ja erst immer schlimmer. Weiß ich nicht, nennen Tiere mit S und dann waren da 10 Tiere abgeklebt und dann kam der Anrufer ran und hat dann gesagt, Schildkröte. Und dann, Schildkröte ist dabei. So.
Genau.
Und dann waren das aber so, wenn die ersten 5 aufgedeckt waren, dann waren die letzten Tiere Sumpf, Natter,
Salamander, Hund, genau. Fisch und so. Wirklich, so eine Worte waren. Das Lustige ist aber teilweise auch, was sie ganz, ganz oft gemacht haben, wenn irgendwie 3 nicht gelöst wurden, also 3 noch zugeklebt waren, hat er gesagt, so, die Auflösung kommt später, machen wir erstmal weiter mit dem nächsten Spiel. Das heißt, die haben nicht direkt danach aufgelöst, weil wahrscheinlich der ein oder andere doch genannt wurden, sie sich aber in dem Moment noch nicht leisten konnten, diesen Geldbetrag auszuschütten. Das heißt, dann haben sie, das haben die auch ganz billig, das ist ja nicht mit Computer animiert gewesen, sondern es war ganz billig auf so einer Flipchart mit Papier tatsächlich und so überklebt. Dann hat er die Flipchart nach hinten geblättert und hat dann erstmal das nächste Spiel angespielt, was meistens so ja zwischen 2 Stunden und 8 Tage gedauert hat, gefühlt. Also ohne Witz, diese Spiele dauern. Und da hat dann natürlich keiner mehr geguckt, der noch bei dem anderen Spiel mitgemacht hatte. Das heißt, wenn er dann noch die Auflösung gemacht hat, die er dann irgendwann gemacht hat, oder diese Blätter wurden sogar dann noch ausgetauscht und korrigiert, was, glaube ich, sogar einmal nachweislich aufgenommen wurde. Ja, Briefumschläge wurden teilweise umgetauscht und all so eine Sachen. Und ein Satz bloß noch, einer der größten Betrügereien oder einer der größten Bauernfängereien, nenne ich es an der Stelle war, ist immer so, der Countdown läuft, in 10 Sekunden wird auf jeden Fall einer durchgestellt, ein Countdown, ein Hot Button wurde eingeblendet, die Musik wurde mal dramatisch,
5 Stunden,
und die haben angerufen, und dann war es so, 1, 0, dann war Ruhe, So, jetzt muss jede Sekunde einer durchgehen. Dann wieder 10, 9, 8. Und so ging das. Benjamin, ist kein Witz, was er gerade gesagt hat. Stundenlang kam dann so ein 10 Sekunden Counter. Und dann hat der Moderator immer so gesagt, warum ruft denn keiner an? Es kann doch nicht so schwer sein.
Ja. Natürlich, ja? Natürlich haben ja die ganze Zeit welche angerufen. Es wurde aber keiner reingestellt.
Ja.
Und die Leute sollten denken, es ruft keiner an, es ruft keiner an.
Genau.
Dann war noch ein Trick, ja, jetzt sage ich kurz was.
Ja,
nämlich, es gab nämlich einen Trick auch noch, weiß ich nicht, mir fällt der Name nicht ein, sagen wir mal, einer hieß Alfred.
Ja.
Der hat am ganzen Tag, wurde er 50 Mal rangenommen und hat was gewonnen, damit es aussieht.
Als wenn man es schafft, 50 Mal durchzukommen.
Ja. Kommt 50 Mal am Tag durch. Das war natürlich, das kam dann auch raus als Betrug.
Das war der Regisseur dann oder so, oder irgendeiner aus dem Team,
ja,
der dann da durchgestellt wurde, ja. Das ist,
Betrug.
Ist es das, ja?
Ja, das war, deswegen gibt's den Sender nicht mehr, weil das wirklich,
Achso, okay, danke, ja. Benjamin. Gib mir mal bitte die Eltern nochmal rüber.
Du weißt übrigens, wer das gemacht hat, neuen Live? Markus Wolter, der Viva-Sion damals gemacht.
Ach, echt?
Ja.
Okay. Ja, gut, der wird seine paar Mark damit verdient haben, bin ich trotzdem sicher.
Mark ist gut. Das ist einer der erfolgreichsten Medienunternehmer.
Okay.
Ja. Und ich weiß auch, wie er so bei Vivasion im Regieraum war und Stefan Raab sich über ihn lustig gemacht hat, über seine Nase und so, und dann die Kamera auf ihn war und er so ganz schüchtern so.
Okay.
Ja, so haben sich die Leute verändert.
Übrigens ist natürlich auch ein großer Star hervorgekommen aus Neuen Live. Wie heißt der? Max Blechin, ne?
Max Schradin,
Blechin.
Großer Star.
Ja, also er ist schon so, man hat bei ihm gemerkt, dass er das alles sarkastisch da durchzieht. Also er weiß genau, dass das alles ein Betrugsscheiße ist und er nur den elendsten Job hat, den man im Fernsehen haben kann. Und das hat er auch so richtig, er hat so richtig die Leute teilweise so ein bisschen verarscht.
Also er sagt heutzutage, ich habe ein Interview gehört,
ja?
dass es ja kein richtiger Betrug war, weil die Leute wussten, auf was sie sich einlassen und so. Ich denke schon, er kann ja wahrscheinlich nicht sagen im Nachhinein, ja, wir haben betrogen. Also ich glaube, das darf er, also
ich denke mal, man kann immer noch
strafbar.
Ich glaube, man kann immer noch, genau, ich wollte gerade sagen, er war ja Mitglied, ja. Also er war ja, ja, Aktivist dieser, ja, Betrugsmasche.
Was ihn aber hervorgehoben hat, dass er das alles als Unterhaltung gesehen hat und gemacht hat für Leute, die unseren Humor haben.
Ja, auf jeden Fall.
Also es war absolut unser Humor, wie er die Leute teilweise verarscht hat, wie er sich da in der Sendung gegeben hat, wie er da rumgeschrien hat, wie er rumgesprungen ist und sowas.
Gib mal bei YouTube einfach mal Max Schradin ein. Thomas, bitte hör auf, die Augen zu verdrehen. Ich weiß, wenn er das hier hört, denkt das wieder ein, die können doch nicht schon wieder über diesen Vollidioten reden. Aber doch, wir können. Das war jetzt unsere Sendung heute. Ja? Also das könnt ihr mal machen. Mhm. Ja. Frauentausch haben wir, glaube ich, hast du noch Fragen zu Frauentausch? Ich würde gerne ein Format noch umleuchten.
Bauer wird Frau.
Bauer wird Frau. Ja, das ist eine Ärzte-Operations-Chirurgen-Sendung. bei dem Genderboom heute wäre das. Benjamin, du hast ja gerade so eine erfolgreiche Show rausgehauen, einfach so.
Krass, oder?
Bauer wird Frau. Ich glaube, so nennen wir die Folge heute auch. Wollen wir die Folge heute Bauer wird Frau nennen?
Das ist eine gute Idee. Nein, aber diese ähnliche Show Bauer wird Frau. War doch wahrscheinlich eine Steigerung von Frauentausch.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Zeit, wo ich schon Privatfernsehen nicht mehr so konsumiert habe. Und ganz ehrlich, es gibt auch bei mir Grenzen des Erträglichen.
Ja?
Und Bauer sucht Frau, da haben sie doch auch so, oh Gott, googelt's einfach mal, guckt's euch selber an. Aber es ist natürlich.
Oh, die hat keine Lust mehr.
Nee, da hab ich, das ist eine Sendung, aber die ist natürlich ähnlich aufgebaut. Die nehmen natürlich so Figürchen, sag ich mal, über die man sich gerne lustig macht, wo man sich auch besser fühlt. Und da werden natürlich auch so, da sind die Schwiegermütter, die das Ganze immer ein bisschen in der Hand haben. Hast du das schon mal geguckt, wenn du das hier mit in den Raum wirfst? Musst du da ja schon mal eine Folge geguckt haben? Nein?
Nein, die Arbeitskollegen haben immer davon geredet. Und ich habe dann schon gesagt, ohne dass ich es gesehen habe, ihr glaubt doch nicht. Dann
genau, da ist natürlich auch, die Schwiegermütter sind da meistens die da immer so ein bisschen herrisch sind. Und wenn da natürlich so ein schüchterner, kleiner, dicker Schwiegersohn wie ich zum Beispiel denn da ist, der unbedingt mal wieder eine Frau haben möchte und sich ihr bundelt und keine Ahnung, wie man das nicht kennt, mich mit diesen romantischen Begriffen nicht so aus. Dann kommt natürlich die Schwiegermutter dazwischen und sagt so, ja, der musste aber hier mal so ein bisschen und jetzt guck mal, ob du kochen kannst und so eine Sache. Und dann noch diese dicke Entwehen dazwischen, die ich auch eine der furchtbarsten Moderatoren, die hatte ja auch eine, Vera Entwehen hatte auch eine der ersten Talkshows gehabt im Privatfernsehen. Und bei ihr ist übrigens auch schon nachgewiesen worden, dass sie da sehr, sehr oft Dramaturgie steuert und alles so ein bisschen aufpusht, weil da lief auch mal eine Kamera und irgendwie sind da mal auch Aufnahmen aufgetaucht, weil die sagt, jetzt musste ich ja mal ein bisschen und keine Ahnung was.
Die hat aber was Interessantes gesagt. Ich höre ja oft Podcasts, wo so alte...
Gefallene.
Ja, wirklich. Hör ich mir richtig gerne an. Okay. Letztens auch wieder mit Jörg Dreger und so. Und sie hat aber was Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, es ist ja, außer dass natürlich manches so gesteuert ist und so, aber warum ist es verwerflich, hat sie natürlich anders ausgedrückt, aber so mehr oder weniger heruntergekommene Familien zu nehmen, die haben doch auch ein Recht, im Fernsehen zu sein.
Oh, das hat sie sich jetzt aber sehr schön geredet.
Natürlich, aber ja. Ich musste darüber trotzdem nachdenken.
Ich glaube...
Aber wer sagt denn, die ist heruntergekommen, die Familie? Also wer bestimmt das? Also... Ich finde es gar nicht
RTL so. RTL 2 bestimmt das. Was habe ich denn hier eine halbe Stunde lang erklärt? Die bestimmen, selbst wenn die, die könnten mit ihren Dreher, die würden mir ein Kamerateam reinstellen in deine Wohnung und würden hier nur die Drecksecken filmen, wovon man hier tatsächlich auch einige findet. und wenn die nur diese zeigen würden, die würden natürlich dieses tolle aufgeräumte Studio nicht zeigen, dann würde man auch denken, oder man würde dann wissen, du bist voll der Assi, ja. Von daher, finde ich, hat sie sich das da ein bisschen schön geredet und sich da komplett aus der Verantwortung genommen. Natürlich, weil die locken ja auch mit Geld. Die bekommen ja auch Geld dafür.
Ja.
Und die wissen teilweise gar nicht, worauf die sich da eigentlich wirklich einlassen. Die werden sehr überrumpelt hier. Du musst das hier unterschreiben. Und dann werden die vorgeführt. Punkt.
Ja.
Wie ein Tanzbär.
Dass das alles eine Katastrophe ist, was sie da macht. Davon will ich ja nicht reden. Aber zu sagen, dass so eine Leute nicht ins Fernsehen dürfen.
Das sagt ja niemand. Ich finde, ein Fernsehsender sollte mit der Verantwortung auch verantwortungsvoll umgehen, Leute im Fernsehen zu präsentieren, weil schließlich kann man damit auch ein ganzes Leben zerstören, ja, auch für die Zukunft, für alles, ja. Es sind ja auch Berühmtheiten da entstanden, zum Beispiel diesen Halt, Stopp, Andreas hieß der, glaube ich, der nun als Meme überall existiert. Glaubst du, der würde irgendwo einen Job finden, so berühmt, wie der jetzt mittlerweile ist, keine Ahnung was. Also, das sind so Sachen, wo ich sage...
Gregor Gysi, Christian Lindner.
Auch alles Assis. Nein. Genau, ich finde die Aussage, da hat sie sich ein bisschen aus der Verantwortung
natürlich
genommen.
Natürlich, aber trotzdem muss ich über die Aussage nachdenken. Ab wann zeigt man sowas und ab wann nicht? Ab wann stimmen die freiwillig zu und sagen, ja, ab wann ist es Betrug?
Ich finde es ja schon fast Betrug, wenn man, wie gesagt, man filmt hier deine Wohnung, ja, filmt nur die Drecksecken und zeigt die dann. Und dann hat der Zuschauer ein Bild von dir. Ein komplett falsches Bild, weil man die andere Seite nicht zeigt. Man filmt zum Beispiel dieses aufgeräumte Studio nicht und filmt nicht, dass du hier schön Podcast machst.
Ist jetzt die Frage, wenn ich aber unterschreibe, ihr dürft es machen.
Dann, ja, aber es ist kein Betrug in dem Sinne. Aber da steht ja nicht drin, ihr dürft mich im schlechten Licht dastehen lassen. Natürlich alles.
Da steht bestimmt drin, dass sie das schneiden, verarbeiten können, wie sie wollen.
Genau, das steht da drin. Ja. Genau, und dem stimmen sie ja eigentlich zu. Rein theoretisch. Aber ich glaube... Ja. Wie gesagt, die wissen nicht, worauf sie sich da einlassen, weil sie halt auch denken, die ganz im Gegenteil, die denken sogar, Mensch, ich habe das gesehen, ich bin ja viel besser als die Familie, und dann merken sie auf einmal, verdammt, ich glaube, ich bin hier die Assi-Familie in der Folge.
Na, aber pass
auf.
Dann
ist es zu spät.
Jetzt sagt man ja, die Hartz-IV-Familien, so wie wir das ja auch jetzt so schön immer genannt haben. Was übrigens wirklich kein Vorteil ist, weil wir selber schon das...
Wir mussten doch schneiden, oder?
Nein, ich schneide das nicht, sondern wer uns kennt, weiß selber, dass wir da schon ein paar Mal drinnen waren und nicht weit von entfernt sind. Die fallen ja drauf rein, aber anscheinend fallen ja auch die reichen Familien drauf rein.
Ich glaube aber...
Warum machen die das?
Kann ich dir erklären, weil ich glaube, die Vorgespräche sind natürlich auch schon manipulativ. Die wollen ja, dass sie diesen Vertrag unterschreiben. Die haben die perfekte Familie gefunden. Und jetzt müssen sie, wie ein Verkaufsgespräch, müssen sie den verkaufen, dass sie diesen Vertrag unterschreiben. Und wahrscheinlich werden die der wohlsituierten Familie, die auf das Geld wahrscheinlich auch gar nicht angewiesen ist, schon sagen, hier, wir werden euch schon gut dastehen lassen. Ihr wisst ja, hier bei euch alles sauber und keine Ahnung. Wenn die das nicht sogar vertraglich sogar festlegen, pass auf, ihr werdet, nur das wird von euch gezeigt, nur das wird aufgenommen. Weil wenn man sich diese Folgen genau anguckt, wird über diese Familien nichts Negatives kommentiert. Weil es gibt ja auch immer, was auch immer witzig ist, es gibt ja mal zwei Kommentatoren. Die Assi-Familie wird von der Frauen-Off-Text-Sprecherin meist gesprochen. Von dem männlichen Off-Text-Sprecher gesprochen und die wohlsituierte Familie wird von der weiblichen Off-Text-Sprecherin gesprochen, die eine viel dynamischere, also schönere Stimme hat. Das ist auch schon manipulativ. Ich glaube, das ist alles schon für die, weil ich glaube, die Assi-Familien rennen dem Sender die Bude ein, da brauchen sie nicht selektieren. Aber ich glaube, diese Wohlsituierten, die müssen sie ein bisschen triggern, um dass sie auch da mitmachen. Na,
aber jetzt haben wir da diese gebildete Familie, die immer zu Kunstausstellungen geht, zu Van Gogh und
zu seinen Live-Auftritten?
Ja, und Bücher lesen hier, so, weiß ich nicht, Knut Hamsun und drei Fragezeichen-Bücher.
Knut Hamsun.
Knut Hamsun.
Hamsun, kenne ich nicht.
Gut. Nee. Dachte ich mir.
Also, wenn diese Podcast-Folge eine Frauentausch-Folge wäre, sind die Rollen, glaube ich, jetzt schon klar.
Und die werden ja auch so ein Bild haben von RTL und RTL 2. So. Und da wären doch die anderen Familien oder die Freunde, die sie haben, so Herr von und so, die werden ja dann sagen, seid ihr total bescheuert, ihr geht ja zu RTL 2.
Mal ganz kurz, du glaubst, die haben von RTL und RTL 2 ein gerahmtes Bild an der Wand hängen, so von dem Logo oder?
Ein Bild, ja.
Sicher, also, dass du nicht schneiden möchtest?
Nein. Sie haben ein Bild von diesen Sendern nicht in der Wohnung hängen, sondern im Kopf.
Danke, Benjamin. Verdammt, da habe ich dran genagt.
Ich muss es doch den Hörern sagen.
Jetzt kannst du weiter.
Du weißt, dass Thomas mithört. Du weißt. Was ist mit denen? Was ist, also die sagen doch nicht, wir machen mit der Show mit und ruinieren sich.
Du glaubst, da müsste es eigentlich Freunde geben, die davon abhalten.
Ja, auch sie sich selber. Ich glaube eher, diese teuren, diese reichen Leute, das sind so die Regisseure und so, die auch bei RTL 2 mit
dabei. Das glaube ich nicht.
Doch.
Nee.
Willst du nicht sagen.
Ich glaube, das sind alles richtige Familien, ja. Nur die reiche oder die wohlsituierte Familie ist natürlich auch viel animierter daran teilzunehmen oder motivierter, weil, ich komme hier gut bei weg. Ja, das ist, ich krieg da die 1.000 Euro und habe dadurch keinen Rufschaden.
Ja, doch. Weil sie da mitmacht.
Einer der witzigsten Folgen, eigentlich schon, ja, weil ich finde eigentlich, wer da generell mitmacht, kann ich die hellste Kerze auf der Torte sein. Generell egal, auf welcher Familie man da.
Also, du meinst, die haben nur geerbt.
Ja, aber die haben ja auch alle tolle Jobs. Wie haben sie die bekommen? Egal. Auf jeden Fall glaube ich, also eine Folge war ganz interessant, eine Frauentauschfolge. Da ist nämlich später rausgekommen, ich glaube, da findet man auch YouTube-Beiträge, dass den Assis, der vermeintlichen Assi-Familie, das zu bunt wurde und die das ganze Team einfach rausgeschmissen haben. Mitten während der Dreharbeiten. Das war die bekannte, ich glaube, die ist sogar relativ berühmt, die WoW-Familie.
World of Warcraft?
Ja, na, wirklich.
Also.
Es war, die Kinder haben WoW gespielt und die Eltern haben WoW gespielt. Das Schlimme ist, die haben nichts anderes am Tag gemacht. Ihr ganzes Leben hat sich in WoW abgespielt. Die Wohnung sah auch dementsprechend aus, ja. Beziehungsweise so hat es die Kamera dargestellt, dass sie halt nur WoW spielen.
Ich wollte gerade sagen, bei WoW kann man schon einiges machen.
Genau.
Okay. Da kann man angeln.
Putzen. Deine Wohnung putzen über WoW?
Du kannst tanzen. Da gibt es verschiedene Tänze, wenn du auf den Knopf drückst.
Gut, wird davon die Wohnung sauber? Nochmal auf diese Frage. Also,
du hast da auch Gebäude in dem Spiel. Die kannst du auch, da kannst du Dinge sortieren.
Bei WoW. Gut, auf jeden Fall war Familie Kasper dort so dargestellt, dass sie den ganzen Tag wirklich nur WoW spielen. Von den Eltern bis zu den Kindern. Und natürlich auch die typische Assi-Wohnung, verdreckt und keine Ahnung was. Und dann hat der Vater irgendwann gemerkt, oder der Mann da, wo die Reise hingeht mit den Aufnahmen, hat die alle rausgeschmissen. Somit hatten die Produzenten keinen Schluss gehabt für die. Also die hatten ja trotzdem den Vertrag und durften es natürlich trotz des Rausschmisses veröffentlichen. Haben die ja scheiße, wir konnten keinen Abschluss drehen, nicht wie die da aussieht und so. Und dann haben die einfach am Ende erzählt, am Ende wurde es ja Tauschmutter zu dreckig, sie ist in ein Hotel gegangen und das juckt die Familie aber gar nicht. Dann haben sie einfach Aufnahmen vom Anfang genommen, wie die da sitzen und die spielen wieder WoW. So, und dann war das Ende, wie ein schönes Märchen.
Ist doch ein schönes Filmende.
Und dann ging so wie so ein Märchen das Klappenbuch zu und dann stand da Ende. Oh. Ja, aber die haben einfach dann das so zusammengeschnippelt, dass es am Ende dann doch irgendwie ein Ende gab. Ja, also auch relativ uninteressant.
Du kennst dich ja gut aus in der Privatfernsehwelt. Wie viele Leute kanntest du, ist nicht ganz das Thema, aber Berlin Tag und Nacht und so.
Mhm.
Wie hieß der andere Ableger? Hamburg Tag und Nacht? Nee, was gab's noch? Köln.
Köln 50.000 Euro Show oder so.
Wie erschreckend war das eigentlich? Also für mich sehr.
Oh Gott.
Wie viele Leute dachten.
Ich weiß, worauf du hinaus. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wie viele Leute das dachten, dass es echt ist.
Mhm.
Ja. Und auch so in meinem Familien- und Freundeskreis, Freundeskreis, was für ein Quatsch, Familienkreis, ja, auch da gab es durchaus Personen, die Mitgefühl haben, aber nicht, weil es, wie soll ich sagen, nicht, weil sie wussten, so wie beim Film, das ist irgendwie spannend, sondern, oh Gott, ist der doof und so, ich sage so, das ist doch nicht, ey.
Okay, genau, ja. Vollkommen richtig, wie denken denn diese Leute jetzt darüber, die das damals, ist es jetzt mittlerweile so,
gibt dass... Gibt es das noch? Das wollte ich dich fragen.
Ich, boah. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Nee,
gut.
Weil da, ich verfolge ja nichts darüber. Weil da aber auch ein riesenschlaues Ding der Produzenten. Weil diese Sachen sind ja durch die Decke gegangen. Es ist ja wirklich, ich weiß nicht, was die für eine Kohle gemacht haben. Da hat wirklich einer gedacht, so, wir versuchen mal wirklich die Produktionskosten von einer Folge, glaube ich, unter 100 Euro, ja, und trotzdem Einschaltquoten in Millionenhöhe. Und das noch nicht mal zur Primetime, sondern als Vorabendsendung. Und die Leute haben es gefressen.
Ja, vor allen Dingen auch, wir geben nur so ein ganz billiges Skript drauf. Also alles ist ja reduziert, weil da ist ja ganz viel so live
geschauspielert. Wir improvisieren sehr viel. Ja. Wir machen als Skript nur so eine grobe Anleitung.
In der Szene müsst ihr euch streiten.
Wir nehmen Schauspieler, die gar nicht schauspielern können. Ja, so pass auf. Und ich kann mir so den ersten Tag vorstellen, wir sagen, Leute, es hat gestern die höchsten Einschaltquoten im Vorabendprogramm gehabt.
Wie krass, was das ist.
Und dann sagt der Produzent, ich leg noch einen drauf. Womit wir nicht gerechnet haben, die Hälfte hält es für echt.
Ja. So. Und dann hast du sowas wie Stromberg, ja, als Beispiel.
Ja.
Was so weißt du nicht, zur selben Zeit.
Im Fernsehen war es ein Riesenflop.
So, wollte ich gerade sagen, du hast jetzt so Stromberg, wo richtig Gedanken gemacht wird, wo jeder Satz sitzt, wo die Kamera und weiß nicht. Und dann hast du genau das Gleiche auf das Billigste runtergerechnet und das Erfolgreiche.
Ja. Ich wette, die können am Tag von Berlin Tag und Nacht 4 Folgen produzieren oder so. Wo es einfach so, ja, ich halte eine Kamera drauf, du sagst deinen Text oder sagst es, was du sagen möchtest.
Oh, die Kamera ist runtergefallen, egal, ich heb sie wieder auf.
Einfach weitermachen.
Das ist so traurig. Deswegen konnte ich irgendwann kein Privatfernsehen mehr sehen.
Da erst.
Fernsehen generell.
Das ist aber lange
ausgehalten. Nein, du weißt ja, wie lange ich nicht. Das Letzte, was ich wirklich gesehen habe, und das hat ja auch schon letztes Mal Thomas erzählt, war das in der Privatfernsehfolge, weiß ich nicht, Richter Alexander Holt. Das war so meine letzte Zeit, wo ich von der Arbeit nach Hause mich hingesetzt habe und mir das eine halbe Stunde angesehen habe, weil es war für mich der glorreiche Humorspaß. Das war für mich nicht als Comedy-Show hat das funktioniert.
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe mir ja auch ein paar Folgen damals angeguckt und es ist mit dem Hintergedanken, würde es vielleicht humortechnisch funktionieren, dass wenn die Produzenten ihm nicht gesagt haben, dass es nur gestellte Fälle sind, wenn man das mit diesem Gedanken sich anschaut, dann wäre es, glaube ich, witzig. So funktioniert Barbara Salisch dann auch besser.
Aber es wurde doch immer übertriebener und witziger.
Jetzt sind sie mal leise. Das fand ich auch immer lustig. Da war ein Prozess, glaube ich, irgendwas mit den Hells Angels, sag ich mal. So, hinten 20... Hells Angels natürlich, die dem Angeklagten unterstützt haben. Und der Angeklagte sagt irgendwas, oder nee, der Kläger sagt irgendwas, oder der Staatsanwalt. Und die, Messer schon fast in der Hand und so. Und der, jetzt ist aber gut hier. Dann war Ruhe. Also, weiß ich nicht. Das ist wirklich so. Ich hab mir so bei Spiegel TV, wie es heute in deutschen Gerichten so abgeht, teilweise.
Lassen wir das. Anderes Thema. Wusstest du, dass es von Lenzen und Partner... Dieser Superanwalt,
der mit dem 2-Meter-Bart.
Der mit dem 2-Meter-Bart und der bei jedem Fall mit dabei ist und als Detektiv so halb fungiert.
Nicht nur als Detektiv fungiert, auch als Ermittler sowieso und als Polizist. Also
ist alles.
Die Polizei, wenn die ankommt, hat die erstmal nichts zu sagen. Er sagt, hier da, festnehmen und so, hier, das ist das und das. Und das ist das und das. Und habe ich auch nur 2 Folgen gesehen und dann lief es so ab.
Und wie ist es bei meinem Anwalt, wenn ich da hingehe?
So wie ich jetzt hier bei dir sitze, ungefähr. Ich sitze bei Ihnen am Tisch.
Ja, ich mache mal ein Schreiben fertig. Ja.
Und wenn du sagst, na, wollen Sie nicht mal ein bisschen mehr machen, dann sagt dir der Anwalt, es ist besser, wenn ich von dieser zentralen Stelle aus die Operation führe und leite.
Reinhold. Ja, was ich sagen wollte, auch von ihm hier, Lenzen, habe ich einen Podcast oder so gehört. Mhm. Und da hat er gesagt, es gab sogar einen Lenzen-Partner Sat.1-Film, der wurde nie ausgestrahlt. Und der ist aber recht gut.
Warum wurde der denn nie ausgestrahlt?
Ich glaube, da ging es langsam vorbei mit...
Seine Popularität war nicht mehr gegeben. Mhm. Okay, muss ja so eine Sendung auch immer an Werbepartner verkaufen. Mhm. Und wenn da sagen, ja, da würde ich meinen Werbeblock nicht hinplatzieren, denn sieht schlecht aus.
Würdest du heute noch eine Talkshow sehen? Hier fliegt die ganze Zeit.
Aber ist mir auch gerade. Und die ist so groß wie. Also, es ist nur eine Fliege, keine Hummel, aber die ist so groß wie eine Hummel. Aber ich glaube, sie ist friedlich.
Ich glaube, in der Fliege sind Mahnen drin.
Oh,
das ist ja ganz, ganz, ganz komplexes Ding.
Ja, das verschieben wir, das Thema.
Nee, erzähl mal jetzt. Würdest du, wenn jetzt eine Talkshow kommen würde im Fernsehen? Auf dem Privatsender, weil es gibt wirklich noch, glaube ich, Talkshows, da ist es ganz ordentlich, aber auf dem Privatfernsehsender, würdest du irgendwas davon noch glauben? Auch Stern-TV oder so, mir egal.
Ja, was heißt, was meinst du mit irgendwas davon? Also es gibt natürlich die Wahrheiten oder die wahren Elemente, die ja jede Sendung noch hat, wo ich mir rauspicke, okay, das ist richtig, auch bei Frauentausch, wenn ihr Frauentausch anguckst. Wenn man sich nicht ganz so emotional von den Bildern und dem manipulativen Schnitt leiten lässt, kann man auch da so ein paar Wahrheiten sich zurechtschneiden. Klingt auch gut, ne? Ja, Wahrheiten sich zurechtstellen. Nein, aber man kann natürlich okay sagen, das ist wahrscheinlich wirklich so oder keine Ahnung was. Ich glaube einige Sachen tatsächlich noch im Privatfernsehen.
Ich zweifle so ein bisschen.
Keine ganzen Sendungen mehr, aber.
Also, wenn Günther Jauch dazu sehen und sagen, hallo, ich bin Günther Jauch, zweifle ich.
Oh.
So weit ist es schon gekommen.
Das ist aber ein großes Fass, was du jetzt hier aufmachst.
So weit ist es schon gekommen.
Das ist wirklich. Ja. Das ist interessant. Ja. Glaubst du nicht, dass er Günther Jauch ist? Oder glaubst du nicht, dass er glaubt, dass er Günther Jauch ist? Dass er lügt, obwohl das eigentlich ist? Weil das denkt, er ist jemand anders.
Das schwankt von Folge zu Folge.
Also, okay. Ja. Okay. Werde ich aber mal beobachten, wenn ich nächstes Mal Günther Jauch im Fernsehen sehe.
Manchmal ist er merkwürdig.
Okay.
Ja. Oder Thomas Gottschalk.
Thomas Gottschalk? Wenn Thomas Gottschalk sagt, hallo, hier ist Günther Jauch, glaubst du ihn nicht.
Nein, aber bei Thomas Gottschalk ist es so, überleg mal, wie oft der schon weg war. Und auf einmal sitzt er neben Dieter Bohlen oder so.
Und Dieter Bohlen, und da erschrickt Dieter Bohlen kurz, weil auf einmal Thomas Gottschalk da sitzt.
Ja, der ist auf einmal da. Das ist ganz merkwürdig.
Und dann hat er ja noch, muss ich ja kurz erklären, du hast ja hier einen Fahrstuhl im Haus.
Ja.
Der ist von...
Jetzt erklär mal unser geisteskrankes Gehirn.
Okay. So. Der ist von der Fahrstuhlfirma Gottschalk. Ja. Und ich stelle mir, ich fände das so toll, ja, ich meine, mittlerweile hat er ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht mehr allzu viel zu tun, wenn mich jedes Mal Thomas Gottschalk wie ein Showgast in den Fahrstuhl empfängt natürlich, aber auch mit Nebel und Showlicht und dann geht der Fahrstuhl wieder zu. Wir fahren hoch. Natürlich, während wir hochfahren, ist jetzt nichts Besonderes. Sagen wir kurz, na, wie geht's? Ja, läuft. So, und dann geht oben bei Benjamin die Fahrstuhltür wieder auf und er sagt, und hier ist Olli! Und dann komme ich aus dem Fahrstuhl raus und gehe zu Benny.
Und jedes Mal und machen wir diesen Witz.
Und jedes Mal machen wir diesen Gag. Jetzt, das ist jetzt erstmal der geisteskranke Gag, den wir dahinter haben. Ja. Mhm. Und irgendwann nehmen wir ihn auch gar nicht mehr so wahr. Er ist halt da, für uns was ganz Normales. Er macht sein Ding natürlich mit dem und hier ist Olli und so, aber wir gehen einfach dran vorbei, weil ist was Normales, wie jetzt der Kassierer an einer Supermarktkasse. Aber jetzt der wahre Gedanke dahinter, hat Gottschalk wirklich diese Fahrstuhlfirma? Was sagst du? Dass es ein zweites Standbein von ihm ist?
Ich glaube ja. Mhm. Weil der Bruder war ja auch bei der Post.
Hast du schon mal den Notknopf drücken müssen bei dem Fahrstuhl?
Ja.
Ist da Thomas Gottschalk rangegangen?
Es war eine Frauenstimme, aber es kann sein, er will ja nicht direkt gesehen werden will er schon im Fahrstuhl, aber nicht gehört werden, weil wegen Stimmaufzeichnung.
Ja, okay.
Weil im Fahrstuhl sieht er ja, wenn ich jetzt mein Handy rausholen würde und ihn filmen würde. Mhm. Und wenn ich aber einen Notfallknopf drücke, könnte ich ja heimlich die Stimme aufnehmen und ganz böse Dinge damit machen.
Stimmt. Ja. Wenn du jetzt aber sagen würdest, da geht die Frauenstimme ran und sagst, ich möchte gerne den Chef sprechen. Dann wäre ich mal gespannt, ob der.
Boah, das ist eine Idee.
Musst du nächstes Mal testen. Idee. Jetzt die andere Sache, bist du wirklich mal stecken geblieben mit dem Gottschalk-Fahrstuhl? Weil es ja auch wichtig für was er hier seinen Namen hergibt.
Schon tausendmal.
Thomas Gottschalk, wenn du, was sehr wahrscheinlich ist, diesen Podcast hier hörst, bitte kümmere dich mal um deine Fahrstühle. Hier in der, die Adresse darf ich ja nicht sagen, aber hier, wenn du es gehört hast, geben wir dir die Adresse und fix doch mal diesen Fahrstuhl, der bleibt dauernd stecken. Und denk mal über diese Show-Idee nach. Ja? Vielleicht können wir dir da, das würde den Fahrstuhl auch sowieso komplett aufwerten. Und wenn du da drin noch jeden Tag auftreten würdest, so 12 bis 15 Stunden, dann würdest du auch, glaube ich, selber Interesse daran haben und dafür sorgen, dass der nicht so oft stecken bleibt.
Und Thomas Gottschalk. Wir wollen wirklich, du bist nicht Thomas Gottschalk.
Siehst du, das ist halt, darum ist Benjamin immer so skeptisch, wenn er so Sachen im Fernsehen sieht. Jetzt sagt Benjamin Thomas Gottschalk und sein Podcast-Partner sagt einfach ja. Also glaubt doch nicht alles, was ihr im Podcast hört. Seid bitte immer skeptisch. Ja?
Nein, ich möchte den Hörern auch nochmal sagen, wir sind wirklich, wir haben ganz oft immer Filmideen im Kopf. Und ich möchte, dass die sich jetzt wirklich mal bildlich vorstellen, dass wir den allergrößten Trash-Film machen, ja? Also ihr kennt ja unsere YouTube-Videos, so würde wahrscheinlich auch unser Film aussehen, wenn er im Kino laufen würde. Aber man sieht ja, es könnte ein Erfolg werden, Berlin Tag und Nacht.
Ja.
Gut. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seht, dieser Film hat ungefähr 12,50 Euro gekostet und Olli kommt in dem Film dreimal mit dem Fahrstuhl, also aus der Fahrstuhltür raus und da ist wirklich nur Thomas Gottschalk und sagt viel Spaß und fährt wieder runter.
Genau. Und grüß schön, schreit er dann noch so kurz
vor. Und wir reden nicht darüber.
Genau, wir nehmen ihn gar nicht mehr wahr. So beim ersten Mal setzen wir es natürlich noch ein bisschen mehr in Szene, aber so spätestens beim dritten oder vierten Mal steige ich einfach nur aus und man sieht Thomas Gottschalk so, wie er mich raus, so, wie nennt man raus?
Die Handbewegung.
Und die Handbewegung, so viel Spaß bei Benjamin. Aber man sieht es nur noch so halb im Bild. So, man weiß, es ist da und ich gehe eigentlich auch ganz aufgeregt mit einem anderen Thema zu Benjamin, was ganz wichtig gerade ist.
Ja. Und wie gut wäre das für so einen Film?
Ja.
Also und als Gag.
Herr Gottschalk, wir würden doch alles innerhalb von 3 Stunden an einem Tag an diesem Fahrstuhl hier abdrehen. Das ist also kein Problem.
Meinetwegen steht auch am Anfang, weiß ich nicht, eine Rotz- und Wasserproduktion und dann als erstes mit Thomas Gottschalk.
Also ja, ja. Wenn das jetzt mit Thomas Gottschalk, wenn er das jetzt hier nicht hört, nächste Frage. Liebe Hörer, sieht einer von euch aus wie Thomas Gottschalk und hat Lust bei einem Filmwerk, was wahrscheinlich nie veröffentlicht wird, bei uns mitzuspielen?
Oh, aber so ein Film, Olli, das wäre schon was.
Ja, aber lass uns mal erstmal dieses Podcast-Ding hier ordentlich machen. Na,
aber das hört ja nicht auf. Wie lange geht denn das hier noch? Also nicht die Folge, also die Folge nervt mich. Ja, die Folge.
Das frage ich schon bei der Folge.
Ja. Nee, aber ich frage mich auch, wie lange geht eigentlich so ein Podcast-Projekt, ohne dass es, dass man jetzt so sagt, keine Ahnung, wie bei Walking Dead zum Beispiel, na, jetzt könnte ja mal langsam Schluss sein. Wie lange machen wir dieses Podcast-Projekt eigentlich?
Ich denke schon die ganze Zeit, irgendwie könnte ja langsam mal Schluss sein. Aber Thomas möchte ja, also wir haben ja tatsächlich ein Ende eigentlich, ja, weil Thomas möchte alle 3 Fragezeichen-Folgen besprechen. Irgendwann, während wir brauchen ja noch eine Weile, bis wir zu den über 200 Folgen kommen, werden ja die 3 Fragezeichen wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten 10 Jahre aufhören zu produzieren. Zumindest wird es für mich nicht mehr interessant, wenn die Originalsprecher nicht mehr dabei sind.
Wir haben das schon mal ausgerechnet, Olli. Das sind so viele Jahre, die wir dann noch in den Podcast machen.
Keiner von uns lebt so lange, glaube ich.
Das ist so... muss nicht mal so ein Podcast auch so einen Abschluss haben und dann macht man was Neues? Also so.
Ja, aber ist es darüber zu reden nicht noch ein bisschen früh?
Ich weiß es nicht, das ist meine Frage an dich. Also wir machen das jetzt seit 2019. Mhm. Oder? So lange?
3 Jahre jetzt. Ja, gut 3 Jahre jetzt. Fast 19? Fast 4. 2021. Wir haben im März angefangen.
Im März haben wir angefangen?
Ja.
Ah. Ja. 3 Jahre.
Ja, das ist, also wir sind aber gerade mal auf, ich glaube, wenn dann langsam wir nichts mehr zu erzählen haben, was wie wir heute schon wieder in 1,5 Stunden merken, wahrscheinlich noch eine Weile dauert.
Ja. Also ich hätte davon gerne wieder einen zweiten Teil.
ja, eigentlich schon, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir heute tatsächlich nicht alles schaffen, aber wir heute eigentlich nur 2 Sendungen beleuchten wollten. Ich werde auf die andere trotzdem gleich nochmal zu sprechen kommen, um die Sache hier rund abzuschließen. Kommt noch was, genau. Aber ich finde deine Frage sehr interessant. Wie lange macht man das hier noch? Oder wann merkt man? Oder wann denkt man, so, die Serie muss jetzt oder die Sache muss jetzt hier langsam mal enden? Man will eigentlich nicht diese Sache erleben, dass wenn einen alle scheiße finden und es langweilig wird und man will eigentlich vorher. Man will eigentlich da aufhören, wenn es noch gut ist. Und diesen Punkt muss man finden. Man sagt, okay, ich muss jetzt aufhören, weil sonst fängt es an, den Hörer zu langweilen.
So lang machen, wie es gut ist.
Wann hätten wir aufhören müssen?
Stimmt. Aber merkt man das selber? Nee.
Ganz ehrlich, Benjamin, darum höre ich mir halt, ich höre mir ja sehr wenig von uns. Wenn ich aber wirklich, wenn ich aber wirklich mal zwei Folgen von uns hintereinander höre oder drei.
Wird dir schon schlecht.
Nee, schlecht nicht, aber ich merke so, irgendwie sind alle drei Folgen irgendwie gleich. Ha. So, ich witze, ohne Witz, also nicht der gleiche Humor, sondern die Witze sind teilweise sogar original
die gleichen. Die Geschichten.
Auch die Geschichten, die wir jedes Mal erzählen, ja. Ist übrigens witzig, Benjamin hat gefühlt 2 Meter Stift und er versucht dann sich gerade komplett in seine Nase zu schieben, ich weiß nicht.
Ich wollte jetzt in mein Gehirn bohren, um da was Lustiges raus.
Also ist Benjamin, wenn er nachdenklich ist, er hat sich schon mal ein ganzes Brot in die Nase geschoben, während er nachgedacht hat. Witzige Sachen
mit ihm wirklich. Nein, ich bin wirklich am Überlegen, irgendwann hat man ja alles erzählt.
Ja, und, ich habe das Gefühl schon tatsächlich.
Und ich wäre ja gerne immer noch für sowas so Philosophisches.
Ja, genau, wir haben ja schon viele Ideen gehabt und auch, wir wollen auch noch ein paar visuelle Ideen umsetzen, also das heißt so ein paar Miniserien in Filmform.
Ja, ist jetzt auch nicht so, dass uns nichts mehr einfällt, wir haben schon
genau, genau, wir haben noch Ideen, also keine Angst, wem das hier wirklich noch gefällt, erstmal Respekt und uns wird schon noch ein paar Folgen geben, aber wir haben Angst oder gebt uns mal ein bisschen Feedback, ja, genau, gebt uns mal ein bisschen mehr Feedback. Es soll jetzt nicht so klingen, dass wir kein Feedback bekommen. Also wirklich sehr, sehr viele Leute.
Letzter Zeit lustigerweise sehr viel.
Sehr viel, auch sehr langes Feedback, was ich sehr schön finde. Ja, vielen Dank dafür. Mhm. Ich kriege auch ständig E-Mails von jemandem, der wirklich sehr schöne Rezensionen und ich vergesse immer darauf zu antworten. Ich gucke mal, ob ich die E-Mails, die muss ich ja noch haben. Auch du bekommst jetzt demnächst mal eine Antwort von mir. Ich weiß gar nicht, woher ihr meine E-Mail-Adresse eigentlich her hat. Benjamin, wo ist meine E-Mail-Adresse wo kriegt man meine E-Mail-Adresse her?
Jetzt wird's ja doch verrückter. Diese Karte, die da hängt, und übrigens noch eine andere Karte, ist an uns adressiert.
Ja. Hä? Okay, ja.
Ja, habe ich dir doch schon mal gezeigt. Hast du schon wieder vergessen?
Die hängt hier an unserer...
Ist unsere Firmenadresse.
Ja.
Ohne Namen. Mhm. Und ich finde sowas immer ein bisschen gruselig und unheimlich, aber wunderschön, wenn man sowas Geheimnisvolles kriegt und nicht weiß, von wem das ist.
Oh,
und guck mal, da steht meine Privatadresse drauf, die auch die Firmenadresse ist.
Also, ja, die kann man aber, die muss ja mindestens auf der Homepage, muss die ja eigentlich auch...
Sag nicht, sonst werden wir sofort verklagt.
Okay, gut. Also nirgendwo muss sowas zu sehen sein.
Es könnte höchstens jemand sein, dem mir mal was geschickt hat. Das
ist auch eine besonders schöne Karte.
Ja, deswegen hängt die auch
an der Stimmt, wir haben ja schon einige Sachen verschickt. Ja, obwohl ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Rotz- und Wassertassen zu Hause, als wir in unserem Leben verschickt haben. Ja, also auch da müssen wir unbedingt nochmal. Aber da werden wir uns heute auch nochmal dran setzen, versprochen.
Ja.
Übrigens wirklich, würde ich sagen, eine sehr, sehr schöne Karte. Also jetzt nicht so eine billige 0815-Karte. Also wer diese Karte geschickt hat, weiß bestimmt, wenn er das jetzt hört, wer gemeint ist, wird von der Schrift her auf jeden Fall ein Mädel sein, würde ich mal sagen.
Und das hängt bei mir an der Pinnwand.
Ja, und hängt hier an der Pinnwand. Vielleicht wirst du da nochmal ein Foto. Wie viele Fotos wir jetzt schon machen müssen, hier wegen einer kurzen Folge. Ja, ist auf jeden Fall eine weibliche Schrift, würde ich sagen. Mhm. Und ohne jetzt sexistisch klingen zu wollen, man muss ja echt aufpassen, wenn man sowas sagt heutzutage.
Finde ich schon ganz schön scheiße.
Ja, das ist wirklich... Gut. Nächstes Thema, ich wollte eine Sendung unbedingt noch ansprechen.
Na, endlich.
Bevor wir diese 2 Stunden hier noch voll kriegen tatsächlich. Ja. Und zwar, wir waren ja bei Frauentausch. Ein weiterer Vertreter dieses Formats oder eines ähnlichen Formats ist so eine Restaurant-Retter-Sendung, wie zum Beispiel die Kochprofis gab es. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. In verschiedenen Besetzungen gab es die. Was ich aber lieber gucke und tatsächlich gerne gucke, ist Rosins Restaurants. Aber auch da, also wie läuft denn so eine Sendung Rosins Restaurant?
Ist es so ähnlich so wie früher so auf Vox oder weiß ich nicht, wo die so die Wohnung schöner gemacht haben?
So ähnlich tatsächlich. Ah, okay. Also man, das Format ist halt so, wie mit der Wohnung, man der Hauptprotagonist kommt in eine Ist-Situation, die nicht schön ist, ja, die schlecht ist und er muss diese Situation halt retten und diese Sache zum Erfolg führen oder halt in deinem Fall zu einer schönen Wohnung. Das ist eigentlich so dieses Grundkonzept.
Also er sieht, wie einer ein Steak auf dem Boden brät ohne Herd, also so mit so einer, mit so einem Lagerfeuer und sagt dann, das geht nicht wegen der Qualmbildung, hier müssen wir was ändern.
Ohne Witz, es waren Sachen, die waren sehr nah dran. Okay. Also es gab eine Folge, da waren Spinnenweben in der Tiefkühltruhe und so eine Sachen. Also er kommt halt, man kann sich da halt bewerben, wenn man ein Restaurant hat, was nicht läuft, dann kommt das Kamerateam natürlich vorher, macht auch Absprachen, macht schon die ersten Aufnahmen vom Restaurant und keine Ahnung was. Irgendwann kommt dann Frank Rosin, auch tatsächlich oft überraschend, also das erkennt man immer daran, ob die sagen, oh, da ist ja Frank Rosin, ob die schon Ansteckmikrofone dran haben oder nicht.
Sowas liebe ich auch.
Manchmal denken sie, oh, Frank Rosin, das Kamerateam, bin ganz überrascht und ich habe mein eigenes Ansteckmikrofon dabei.
Noch besser ist es, auch in so einer Sendung, die Tür geht auf Und der Kameramann steht schon in der Wohnung.
Ist schon genau, genau. Und dann, das Lustige ist, dann filmt der zu den beiden, die meinetwegen Karten spielen. Und diese zwei rechnen gar nicht mit ihm, dass er jetzt reinkommt.
Ja. Das liebe ich.
Und das ist, genau, also so ähnlich ist das tatsächlich auch. Das ist halt, da haben wir eigentlich schon das Grund, die Grundsache wieder angesprochen. Da ist natürlich auch viel gekünstelt. Und da ist es ganz deutlich übrigens mit den Filtern. Bevor Frank Rosin tätig wurde, sind alle Handlungen, alles, also es gibt ja ein Testessen, wo die sich beweisen müssen beim ersten Mal, oder wo Frank Rosin beobachtet, wie kochen die eigentlich, wie arbeiten die, wo muss ich hier ansetzen. Sehr graue Filter, sehr schlechte Kamerafilter benutzt, also sehr kontrastlose. Und nachher, wenn Frank Rosin anfängt mit ihm zu kochen, hier mit dem, kommt er immer mit diesem, ich weiß nicht, kennst du diesen Werbe Gemüse Einkaufskorb? Eigentlich immer das, weil du wirst gleich wissen, was ich meine. Wenn jemanden im Film vom Einkaufen kommt, hat man immer so eine Tüte, wo ja, so ein Lauch rausguckt.
Also,
weißt
so,
du, was ich meine?
So auch amerikanisch, so eine braune
genau,
Tüte.
Genau,
so
mit, genau, ja, wo dann oben dieses genau, frische Gemüse genau, rausguckt ja, und unten dann die Tiefkühlfrikassees drin sind. Und so kommt halt auch Frank Rosin mit dem Korb, sagt, kochen wir mal frisch und ab da ist die Kameraeinstellung ja, bunt, leuchtend und keine Ahnung, was der Zuschauer genau weiß.
Also ist
kein, jetzt passiert dir was Schönes. Ja.
Kann ich mir das so ungefähr vorstellen. Er kommt da hin und dann machen die werden das jetzt nicht machen, aber sagen wir mal Hühnerfrikassee, der ist tiefgefroren und dann sagt er, den muss man doch selber machen. Geht doch nicht so. Oder Nudeln so, dadurch müssen wir doch.
So ähnlich ist das tatsächlich auch. Also die machen viel fertig, warm, Tiefkühlsachen, Tiefkühlpommes, Tiefkühl irgendwas. Und sagt, Mensch, wenn Leute in ein Restaurant kommen, wollen die doch nicht die 99 Cent Pommes von Jahr essen, sondern da wäre schon schön was Richtiges. So ähnlich ist das schon. Aber auch da ist natürlich sehr viel dramatisiert und auch getrickst von dem Team, was da halt auch vor Ort ist. Frank Rosin, habe ich gelesen, ist sogar immer nur, also da haben ja Leute, das kann man nach fast jeder Folge googeln, beschweren sich denn die Restaurantleute, also erstmal die so eine Folge, es geht über vielleicht 2 Wochen, weil zwischendurch sagt er so, jetzt kommt hier mein Bauleiter Flo oder wie der denn immer heißt, der baut hier erstmal alles um und ich komme in ein paar Tagen wieder und dann kochen wir weiter. Und dann gibt's halt, dann bringt er denen ein bisschen Kochen bei, dann gibt es ein finales Testessen, wo die Punktebewertung natürlich viel höher ist und dann gilt die Mission als erfolgreich.
Und dann kommt Flo wieder und baut alles ab.
Baut wieder alles ab und nimmt wieder alles mit, ja. Und Frank Rosin stellt seinen Schnittlauch in Rechnung, die er da zum Probekochen benutzt hat. Nein, die Sachen können sie tatsächlich sogar behalten. Das finde ich allerdings sehr großzügig von dem Sender, weil teilweise richten die da fast komplette Küchen ein, weil da Herd kaputt ist. Ja. Und ich glaube, das kostet auch alles ein paar Mark. Und
deswegen beschweren die sich, oder was?
Nee, denn, naja, es beschweren sich natürlich die keine kompletten Küchen bekommen haben, wo alles schon drin war, leider. die beschweren sich dann, naja, Frank Rosin kommt und eigentlich machen die alles mit ihrem Team. Ja, also die müssen mit ihrem Team mehr sprechen und das Team sagt so, Frank Rosin kommt jetzt rein, jetzt macht mal das und das und der wird jetzt mit dir kochen. Und Frank Rosin kommt so wie ein Big Kumpel, aber er spricht wohl mit den Leuten auch wirklich nur vor der Kamera. Wenn die Kamera weg ist, ist der auch wieder weg oder nicht, oder irgendwo in seinem Wohnwagen oder weiß ich nicht, wie das da ist. Auf jeden Fall ist er wohl auch.
Ist halt ein Showman anscheinend.
Ist ein Showman, ja. Also wie Thomas Gottschalk, der mal aus seinem Fahrstuhl kommt und wirklich aus seinem Fahrstuhl kommt, wenn ich auch da bin. Ja. Nee, also er spricht wohl auch nur mit den Kameras und ist wohl auch nicht so kumpelhaft, wie das da dargestellt wird. Und es wird halt das
Entschuldigung, ich stelle mir das schon wieder so witzig vor, wie in jedem Raum eine Kamera steht und er zu der Kamera hingeht und sagt, so jetzt legt man das Schnitzel auf die heiße Pfanne, die muss 90 Grad heiß sein. Also er redet nicht mit den Menschen, sondern mit der Kamera.
Und jetzt kommt dann einer vom Team so, das ist die Kamera, Herr Rosin.
Oh Mann, die kranken Gedanken.
Ja, es ist wieder gestört. Aber wie gesagt, da ist halt auch alles sehr gekünstelt und alles halt genau dieses Format. Rosin kommt, meckert natürlich über das Restaurant und er ist halt auch so ein Typ, der dramatisiert auch sehr gerne. Ja, zum Beispiel kommt so, als Hausaufgabe gibt er den auf, mach mal eine Speisekarte. Ja, und dann kommt er so, hat eine Speisekarte, hat alles auf dem Zettel geschrieben. Frank Rosin sitzt dann auch so cool, liest sie dann so durch. Okay, das. So, dann natürlich 3 Schnitte auf sein Gesicht, auf das Gesicht von dem Koch, dem er hilft, dann wieder auf sein Gesicht, wie er dann so nachdenklich guckt, dann steht er auf, zerreißt ihn, ja, und sagt so, hier, so ein Mist willst du mir hier nicht vorsetzen. Also, es wird wirklich auch cinematisch alles natürlich so geschnitten, dass es alles spannend ist, mit der Musik natürlich auch, da wird natürlich, auch da wird natürlich der Zuschauer wieder dahingehend manipuliert, der Koch kann ja gar nichts, was ist denn das für einer? Weil die sind auch immer, also nun ist ja Frank Rosin, ich weiß nicht, ob du ihn optisch kennst, ob du ihn schon mal gesehen hast irgendwie. Er ist jetzt auch eine stattliche Figur, ja, schon ein bisschen größer und ein bisschen breiter und so. Und ist natürlich ein Star in der Szene, wenn die den holen, freuen die sich ja. Das heißt, sie sind natürlich auch schon so eingeschüchtert von dem Kamerateam und von der Person Frank Rosin an sich, dass die auch immer sagen würden, wenn die Kamera sagt, so, wie fandst du denn jetzt das Kochen mit Rosinen gerade, obwohl ich vielleicht scheiße fand, den Typen mega arrogant, sind natürlich auch so aufgeregt, ja, das war super, Mensch, ich konnte so viel, endlich ist ja mal ein Koch, der mir alles zeigt und ich hatte so den Kopf im Arsch, endlich geht's hier tschakka nach vorne, weil die auch innerlich so ein bisschen Adrenalin haben durch das ganze Kamerateam. Wenn dann natürlich alles verflaut ist und alle weg sind und dann so sich die Gedanken so ein bisschen setzen und die merken, dass die immer noch keinen Erfolg haben, dann denken die natürlich so, Mensch, was habe ich da eigentlich für einen Scheiß erzählt? Das war doch eigentlich alles, weil man ja auch unter Druck, was lachst du die ganze Zeit?
darüber nachdenken.
Immer noch mit dem Rosin der Kamera?
Nein. Rosin ist weg, ja. Und der Typ hat die, also man hat die ganze Zeit in der Sendung gehört, wie schlecht und scheiße er kocht. So, Rosin ist weg und jetzt denken so die Leute, wieso soll ich da essen gehen? Er kann ja nichts.
Na gut, am Ende kann er natürlich alles. Die Kamera zeigt natürlich, wie, also es ist sowieso merkwürdig, du kannst doch nicht innerhalb, also da sind Leute, die waren Elektriker, Fliesenleger und sonst was, du kannst doch nicht innerhalb von 2 Wochen aus jemandem einen gestandenen Gastronomen machen, der wirklich organisatorisch recht, die sind ja Leute, die haben nicht mal Ahnung von der Buchführung, von gar nichts, ja. Es ist ja dieses komische. Und
das sagen die sogar im Fernsehen.
Nee, das zeigen die so. So wird es ja, da, also wenn wer ein bisschen mitdenkt dabei, was bei vielen ja ist, das Denken nimmt einem ja das Fernsehen mittlerweile ab. Du brauchst, kannst ja abschalten, was ich auch okay finde, nach der Arbeit zu entspannen und willst ja nicht mitdenken. Wenn man aber sagt, ach doch, ich schalte mal mein Gehirn jetzt wieder ein, will mal gucken, was da los ist. Frank Rosin kommt, meckert über, wie das Lokal aussieht, dann putzen sie oder in manchen Fällen renovieren auch komplett. Das machen sie natürlich nicht so oft, weil es ja teuer ist. So, dann kommt das, nee, das Testessen kommt noch vorher. Da meckert ein Mensch, alles unorganisiert und Fertigware, Essen schmeckt nicht, verbrannt und keine Ahnung was. So, dann gibt's ein Probekochen mit Frank Rosin, wo Frank Rosin sagt, so, guck mal, das ist ein Apfel, das ist eine Tomate und das kommt jetzt in die Pfanne und dann schreibt der vielleicht sogar manchmal mit. So,
und der andere sagt, ah, was Apfel.
So, ja, so ähnlich ist es teilweise. So, dann kochen sie 2, 3 Gerichte, die sie dann auch probieren. Oh, ja. Und dann sagt er so, oh, das ist ja super lecker, mega lecker. So, dann noch ein bisschen für die Dramatik noch so ein paar Hausaufgaben, wie eine Speisekarte schreiben, keine Ahnung. So, dann kommt das Probeessen mit den vorbereiteten Gerichten, die da machen sollen. So, dann geht er wieder. Das zweite Testessen ist natürlich das finale Testessen, wo natürlich die Bewertung super ist. Weil da ist natürlich auch die Note von Frank Rosin mit drin. Und dann haben sie natürlich die 3 Gerichte, die sie da vorbereitet haben, haben sie natürlich vorher auch Probe gekocht. Und danach soll das dann alles auf einmal alleine funktionieren.
Also da sind wirklich so, sagen wir mal jetzt, ein Fliesenleger, der...
Hat sich trotzdem angekauft.
Also die wollen auch so gerne so Leute, die so ein bisschen fremd sind.
Na, die nehmen natürlich gerne Leute, wo sie schon wissen, gibt's ja auch Bewerbungsvideos, die schon wissen, okay, der hat null Ahnung vom Kochen, ja, da haben wir schön, den können wir auch schön peinlich darstellen bei vielen Sachen.
Wenn ich jetzt, es gibt ja hier so eine, will ich mir vielleicht holen, so eine Induktionsplatte, so eine einzelne, ja, wenn ich die jetzt hier auf den Tisch stellen würde.
Ja, nehmen den Roadcaster.
Nehmen den Roadcaster.
Okay.
Und ich mach da jetzt, mach mir da Nudeln. So lange lasse ich die da drin in den Topf, bis das Wasser weg ist und die komplett verbrennen. Okay. Und ich rufe jetzt bei Frank Rosin an und sage, ich habe hier einen Laden im 5. Stock.
Mit Thomas Kotschalk als Concierge.
Ja. Können Sie mir hier sagen, was ich hier falsch mache? Hier kommt gar keiner einkaufen. Meinst du, der würde dieses Zimmer hier in so eine richtig geile Küche umbauen?
Das Schlimme ist, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, weil das mal bezahlt zu bekommen, natürlich tolle Sache. Was bringt uns das für unser Podcast-Projekt? Also wenn er das hier in ein tolles, also ganz ehrlich, es wäre toll, wenn es so wirklich Podcast-Profis gibt, die wirklich erfolglosen Podcasts helfen. Die sehen denn, was wir hier für einen Scheiß jetzt seit fast 2 Stunden vorhin labern und sagen, hey, lieber Podcaster, wir brauchen deine Hilfe. Ja, und dann kommt er und sieht erstmal das Studio hier, was ja wirklich lustig ist. Also es sieht ja mittlerweile gut.
Genau, aber Studio ist
ja auch schon ein großes Wort für diesen Raum. Sieht die Blumentöpfe da, die mal umgetopft werden müssten. Ja, und dann baut er dir das hier in ein komplettes Studio um. Und dann hätte ich eigentlich schon keinen Bock mehr, wir sagen, du, danke, damit hast du uns schon mal geholfen, du kannst jetzt wieder gehen. Und dann kann er uns natürlich noch Tipps geben, wie man schön moderiert, wie man schön Beziehungen zu seinen Hörern aufbaut. Dann müssen wir auch Hausaufgaben machen, zum Beispiel ein Thema vorbereiten, was er natürlich auch, zerreißt.
Oh, nein, nicht.
Oder nein, er sagt, wir müssen ein Thema vorbereiten. Ich verwechsel da mit Rosinen und habe eine Speisekarte.
Aber ich finde, das geht doch mit einer Küche. Jetzt stell dir mal vor, wie man einen Podcast aufnimmt und im Hintergrund brät der Speck.
Jetzt kriege ich Hunger.
Siehst du?
Das wär wirklich gut. Vor allem, dann wären 2 Fliegen mit einer Klappe
geschlagen. Und ich glaube auch, dass die Hörer entweder sagen, sind das widerliche Schweine, weil sie vegan sind oder Vegetarier. Ja, ja. Oder aber denen läuft so das Wasser im Mund zusammen. Und
wir haben ja wieder die Bestätigung bekommen von einer Hörerin, dass sie es mag, wenn im Podcast gegessen wird.
Ja,
jetzt wird nicht nur gegessen, jetzt wird im Podcast auch noch gekocht vorher.
und gegessen.
Krass. Also, okay. Das heißt, wir müssen jetzt inszenieren, dass du einmal Spaghetti verbrennen lässt und dann mit dem Video, ich filme das und mit dem Video bewirbst du dich bei Frank Rosin.
Okay. Stell mir auf YouTube.
Okay. Gut. Und damit können wir dieses Format doch nochmal auf eine Probe stellen. Wie läuft's wirklich ab bei Frank Rosin? Weil ich glaube, er würde ja auch eine komplette Folge in deiner Wohnung drehen. Das Lustige ist, du hast ja eine Küche ein paar Meter weiter. Ja, und er sagt so, wie, du hast hier gekocht, obwohl du hier eine wunderbare Küche hast? Ja, die benutze ich nicht. Ich sehe so, hier steht mein Staubsauger drin.
Ja, so ist es. Da steht wirklich der Staubsauger.
Ich habe eine gute Nachricht für dich, Benjamin.
Oh, ja.
Ich bin durch für heute. Da fällt ihm der Stift aus der Nase.
Ja. Olli, du bist richtig der Privatfernsehen-Fachmann.
Oh, wow. Ja. Es ist, glaube ich, nichts, womit man sich schmücken kann. Ja. Nee. Das heißt ja, dass man auch Privatfernsehen viel konsumiert hat. Aber ich kann mich wenigstens damit rühmen, auch versuchen, hinter die Kulissen zu gucken. Und nicht immer gleich zu denken, ist der Assi.
Ja, du bist ja, habe ich schon wieder vergessen, weil ich wenig zuhöre.
Ja, ja.
Tele 5, wie heißt das Wort?
Tele 5 Feminin?
Feminin?
Tele 5 Affin?
Affin, danke. Okay.
So gut wie gar nicht, weil ich kenne nur Bim Bambino von Tele 5. War das Tele 5?
Ja, damit fällt es jetzt wieder ganz schön, weil Tele 5 ist wirklich, das war mein Traumsender.
Ja, weil die alle Trash-Formate oder alle Trash-Filme gemacht haben.
Alles auch, was da angefangen hat, so ruckzuck und...
Ich hatte Ruckzuck als Brettspiel früher gehabt, 1992
oder so. Jetzt steigst du gerade wieder ein bisschen.
Danke. Und dann lass uns das jetzt schnell zu Ende bringen hier als heute.
Als Brettspiel? Ja. Wurden da zwei Gruppen gebildet mit 8 Leuten? Oder?
Nein, da war einer und hat irgendwie die Leute gegeneinander gefragt. Dann war so ein komisches Gericht,
also so ein ganz Schalter in der Mitte.
Das ist eigentlich ja. Das war.
Hattest du auch das Glücksradspiel?
Tatsächlich, mein Vater hatte das,
ich glaube, fast jeder hatte
dieses Glücksradspiel. Kennst du, mit dieser Plastikwand, wo man die Karten hineingeschoben hat und immer so, man war natürlich enttäuscht, weil als Kind liebt man natürlich diese Würfel, die Marin Gülzer immer umgedreht hat. Und da ist es bloß so ein dummes Plastik, was man da so runterklickt.
Ja, da war das dann noch so, wenn man so diese Spielkarte, die man hinten reingelegt hat, schon gesehen hat und eigentlich, die ganze Illusion weg. Weil ich will auch, dass die Karte unsichtbar ist und erst wenn ich sie reinstecke.
Das ist ja kein Problem. Du brauchst ja einfach bloß ein weißes Blatt reinstecken, es kommt dann auch kein Wort bei
raus. Nein, die Illusion ist doch aber weg.
Ist doch nur für den, der die Karte hinten reinsteckt. Das ist doch einer, der moderiert die Sache.
Ja, aber
Peter Bond war doch in der Schachtel.
Ich erinnere dich nochmal, dass ich ein Kind war, der geweint hat, dass die Schokoladechips nicht fliegen.
Oh weia, wie hast du denn da, muss ja Glücksrad für dich ein riesen Drama gewesen sein. Und dann denkt man an dieses billige Plastik-Glücksrad, was dabei war. Das war ja nicht mal, es sah ja nicht mal so aus wie das Glücksrad aus dem Fernsehen. Es sah so ein bisschen aus wie das Glücksrad aus Spiel des Lebens.
Ja.
Übrigens gab es immer eine Monopoly-Familie und eine Spiel des Lebens-Familie. Ich war eine Spiel des Lebens-Familie.
Ich auch Spiel des Lebens. Total Taktik null. Das ist eigentlich, jetzt sag nicht, das Spiel hat eine riesen Taktik.
Nee.
Du guckst mich schon wieder so an.
Was soll man da für eine Taktik machen? Du kommst auf Felder und dann steuert das alles dein Leben da.
Aber es war schon mal besonders, dieses Drehrad.
Ja, genau, das fand ich nicht so besonders, weil das war auch nur so ein Stück Plastik auf einem anderen Stück Plastik.
Und es war aber schon was anderes als ein Wirbel.
War schon mal, ja, das ist da, wow.
Hallo, es hatte 10 Felder, wenn man gedreht hat, oder? Hatte es 10?
Ich glaube ja, es hat schon. Und es hatte geklackert, weil es hatte auch diesen Trenner da drin, damit man genau weiß, auf welchem Feld man gelandet ist. Kennst du Mancomania noch? Wo es darum ging, da muss man...
Arm zu sein.
Genau, da muss so man sein Geld so schnell wie möglich... Das spiele ich heute noch im realen Leben übrigens sehr gerne.
Da bin ich gut.
Da bin ich auch bin wirklich gut.
Oh, da ist interessant, wer besser ist.
Oh ja, da müssen wir auch unsere Kontostände auf den Tisch legen.
Spiel des Lebens, das Matchspiel natürlich, das hatte ich.
Das Matchspiel hatte mein Vater auch, das haben wir... Ja. Das fand ich nicht so gut. Ich fand es nicht so lustig irgendwie.
Das Komische ist, dass ich diese Figur irgendwie total faszinierend und unheimlich finde. Die hat was.
Als Kind. Ich weiß, wo diese Figur auch herkommt. Also ich fand die gruselig und die hat der Macher.
Du findest sie auch ein bisschen
unheimlich. Ich finde sie richtig unheimlich.
Dankeschön.
Zumal die ja immer den gleichen Gesichtsausdruck hat. Und das fand ich ja auf den Mad-Covern, ist es ja immer so, dass diese Figur immer da drauf kam. Die hat immer irgendwas anderes gemacht, aber immer dieses gleiche ekelhafte Grinsen.
Ja, und ich habe ja diese Hefte hier ganz viele und für mich hat es eine Faszination, diese.
Wirklich? Und das ist eine Werbefigur irgendwie aus den 50er, 60ern, die immer auf einer Kaugummipackung drauf war. Da habe ich jetzt wieder, das wusstest du nicht, ne?
Das ist die erste gute Info heute von dir.
Oh, nee. Das ist in zwar knapp 2 Stunden wirklich traurig. Da muss ich wieder an mir arbeiten. Lieber Podcast-Retter, rette uns. Wir brauchen deine Hilfe. Und du kriegst uns ein Studio ein.
Was wir jetzt noch kurz sagen können, ich glaube, die Folge war heute relativ glatt. Also, man muss nicht viel schneiden.
Nee, ich glaube, man muss.
Und ich habe ja hier so einen Zettel geholt mit Notizen, weil bei uns kommt ganz oft so das Wort, weiß ich nicht, irgendwelche.
Wenn du das Wort jetzt sagst, dann ist blöd.
Ja, dann muss ich es schneiden. Mhm. Aber ehemalige Diktatoren kommen davor und das müssen wir ganz oft schneiden oder Kraftausdrücke. Und wir haben uns diesmal zurückgehalten.
Weil, was das dann geht, auf jeden Fall.
Ja, weil ich habe hier des Öfteren jetzt schon so einen Zettel, weil man hört den Podcast danach nochmal an und schneidet. Manchmal ist es aber so, dass man dann aus einem Kaffeebecher trinkt oder so und nicht alles hört. Und dann habe ich manchmal Angst,
jetzt
ist die Diktatoren, das ist mir durch den Lappen gegangen. Und dann ist das ganze Projekt kaputt.
Aber fällt dir was auf, wer heute nicht da ist und wer vielleicht Quelle dieser Diktatoren ist?
Ja, und auch nicht so so explizite Sachen, das kommt auch oft von dieser anderen Person. Mhm. So diese ganz, weißt du, was ich meine? So, wo wir denn so uns so angucken und denken so,
Es ist ja auch immer so, dass wir, bevor wir auf Rec drücken, muss er sich ja immer richtig also muss sagen, so Thomas, jetzt kommen deine 2 Minuten, wo er wirklich alles ausspuckt, was er so auf der Platte gerade hat, damit wir wirklich eine normale Folgenbesprechung starten können und eine normale Aufnahme starten können, wo diese Worte nicht vorkommen. Hier war es wieder so, ich kam, Benjamin, hallo, wir haben mir Rec gedrückt und haben eigentlich losgelegt heute wieder.
Fast noch zu langsam.
Fast.
Wir hatten noch zu viel Vorspiel diesmal, wir beide.
Eigentlich will ich gar nicht mit dir reden, wenn ohne Mikro, weil da habe ich nichts von. Also bringt mir auch keinen Mehrwert. Wie sieht's bei dir aus? Wenn du mit mir, redest du gerne mit mir?
Nee.
Okay.
Und wie ist es überhaupt so? Wie findest du diese, jetzt wo ich wirklich lache, weil es wirklich so ist.
Ja, okay, bin ich gespannt.
Diese Freundschaft, diese innige, die nur über diesen Podcast. Man telefoniert nicht mehr privat.
Sie wird durch Mikrofone gehalten. Aber wir müssen, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Seit 3 Jahren sagen wir müssen mal wieder ins Kino gehen.
Es ist ja nicht so, dass da keine Gefühle mehr
sind. Ich habe wirklich fast Tränen in den Augen. Man sieht sich nur noch wegen dem Podcast.
Das ist schön. Das Lustige ist, vor wenigen Monaten hattest du ja sogar mit Thomas eine Verabredung ins Kino. Wäre ich mitgekommen, wenn erstens ich den Film gemocht hätte, aber der Film war nicht meine Sparte, und zweitens, wenn es dieses Treffen stattgefunden hätte. Weil es aus irgendeinem Grund habt ihr euch zwar verabredet, aber am nächsten Tag dann nicht getroffen.
Es ist jetzt wieder am Mittwoch. Kinotermin.
Ja.
Es ist der gleiche Film, derselbe sogar, wo du nicht mit willst. Mhm. Komm doch trotzdem mit.
Ich habe Mittwoch wahrscheinlich, ohne Witz, jetzt Spätschicht. Es sei denn, ihr geht irgendwie morgens um 9 oder so.
Ja.
Oh, dann bin ich dabei.
Nein, weiß ich nicht, 16.50 Uhr oder so.
Sollte ich keine Spätschicht haben die Woche, weil aus irgendeinem bestimmten Grund musste mein Dienstplan nochmal geändert werden, werde ich mich melden. Und ich wäre es schön, wenn wir über den Film vielleicht nochmal reden könnten, weil es gibt auch tolle neue Filme, die euch interessieren könnten. Der neue,
was jetzt im Kino,
der neue Purchase im Kino.
Bin ich nie ganz so mit warm geworden, würde ihn aber gerne trotzdem sehen.
Okay, denn vielleicht, wenn Thomas da auch Lust drauf hätte, können wir einen Film. Was wollt ihr euch denn nochmal angucken? Das habe ich vergessen.
Black Widow.
Das ist doch ein Marvel-Film, ne? Ja, genau so eine Scheiße.
Ja. Ich habe den neuen Candyman-Film
gesehen. Stimmt, hast du erzählt und du warst not amused.
Nee, das war mir alles zu. Candyman ist ja das Gute, dass der ganze Film, der Originalfilm, sowas generell so ein, der ganze Film so ein, kennst du den überhaupt?
Ja, natürlich. Ich hab den sogar auf Videokassette noch.
Okay. Der so die ganze Zeit so einen gruseligen, unheimlichen Touch hat.
Genau.
Mit der Frau, die in einer Gegend ist, wo sie eigentlich sonst nicht ist, und die Graffitis
da. Genau, der setzt doch nicht so auf Action. Kannst du dich an dieses Mundgraffiti erinnern?
Ich liebe diesen
Film. Wie gruselig das ist.
Es ist einer meiner Lieblingshorrorfilme.
Vor allem, das Schlimme ist, was geil ist, was sie da gut machen, mit diesem Graffiti passiert eigentlich überhaupt nichts. Es ist da und es ist gruselig.
Ja, wie sie da so durch...
Wie sie da durchklettert.
Und der ganze Film, die Schauspieler, die also alles top, und trotzdem hat der Film eine politische Aussage, die aber nicht so in den Vordergrund gedrückt wird, sondern man kann sich das alles vorstellen und so. Und der neue Film ist, finde ich, eher ein politischer Film mit ein bisschen Horror. Also wenn man da als Horrorfan reingeht, ist man enttäuscht. Ich war enttäuscht.
Wenn man selber als Horrorfilm da reingeht.
Horrorfan.
Ach so, ich habe Horrorfilm verstanden, okay.
Kann aber auch sein, wenn Nightmare on Elm Street in Candyman reingeht, dass du recht hast, dass er auch
enttäuscht ist von seinem Kollegen.
Ja. Ja, das kann nicht sein. Ich war wirklich sehr, 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 sehr enttäuscht. Mich interessiert noch, den wollte ich heute eigentlich sehen, den neuen Film von dem, wie heißt der, Saw-Macher. Der eigentlich danach keine guten Filme mehr gemacht. Wann? Wie heißt er denn?
Oh.
Van der Tan auch Annabelle Van Tan. Der auch Annabelle und so gemacht hat und Conjuring und so.
Annabelle fand ich auch nie wirklich.
Ja, gut. Wie heißt denn der?
Guck ich doch nach.
Wann? Irgendwas mit Wann? Wanne. So. Badewanne. Nee. So,
nee, warte.
Son Wann.
Ich bin ja sehr gut, was Google angeht.
Stimmt, wann kam Hans Meiser?
Das wird sich heute nicht mehr klären. So. Saw Spiral habe ich jetzt rausgesucht. Oh. Regie Darren Lynn Bousman.
Das ist toll, wenn du jetzt nicht sofort Saw 1 eingibst. Wann? Wie heißt der denn?
Saw 1. So, jetzt, wir haben so eine schöne Sendung bis jetzt gehabt. Jetzt geht alles kaputt.
Weil grade. Du Verräterschwein beim Quiz. Wenn ich jetzt wieder nur Wann geschrieben hätte, hättest du gesagt, ja, 0 Punkte.
James Wann.
Danke.
James. So. Wo einen schwierigeren Namen von beiden gewusst ist, aber James.
Ja. So. Und der hat einen neuen Film rausgebracht und den wollte ich gerne sehen.
Okay, das wäre ich auch interessiert.
Ja, weil die haben geschrieben in der Kritik, ich weiß nicht, um was es geht, ich lese ganz oft aber die Kritik durch, bis zu einem gewissen Punkt. Und da steht, der ist nicht Mainstream, für Mainstream-Leute gemacht.
Da kommt, ich bin kein Mainstream-Typ, ja, auch wenn ich heute sehr viel über Privatfernsehen gesprochen habe, gucke ich mir auch gerne Filme an, die... Weil ich glaube, auch Stromberg ist nicht Mainstream, oder? Stromberg Mainstream?
Ist schon ein besonderer Humor.
Ja, ja.
Man muss sehr viel, man muss sehr intelligent sein.
Ich wollte gerade darauf ansprechen, dass es mal sehr arrogant klingt, wenn man sagt, man ist nicht so Mainstream. Und jetzt hast du es gerade nochmal so richtig schön betont. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, du hast gesagt, du wolltest heute ins Kino.
Ja.
Und dann habe ich doch zugesagt und habe dir den ganzen Tag versaut. Also heute der Aufnahme hier.
Nee, der Film ist ausverkauft.
Ach so.
Der läuft im Mercedes-Benz-Dings.
Ja.
Und ich wollte vorhin Karten holen, da ist der ausverkauft.
Okay, der Film ist ausgekauft. Ausgekauft.
Ja.
Der Film ist ausgekauft. Dann hast du mir geschrieben, Mensch, Olli, wir können ja eigentlich Samstag was aufnehmen.
Nein, natürlich abends werden wir ins Kino gegangen.
Ach so, jetzt macht die ganze Sache Sinn. Ah. Wir haben es ja jetzt erst 18 Uhr. Ja. Das heißt, der Tag ist noch jung. Nein.
Guck mal, dadurch, dass wir wenig schneiden müssen, ich glaube gar nichts. Sagen wir jetzt, wie spät es ist. Wie spät ist es?
Warte, guck, kann ich dir genau sagen? Und zwar 14.21 Uhr haben wir
es
jetzt.
Ich glaube, dass es für die Hörer was ganz Tolles ist. Also es ist jetzt gleich 14.30 Uhr. Mhm. Und wie muss es für die Hörer sein, wenn die den Podcast dann jetzt hier um, weiß ich nicht, 17 Uhr hören und wissen, wir haben das gerade vor ein paar Stunden aufgenommen.
Mhm. Ach so, wenn es heute noch, dann bin ich jetzt richtig mutig und sage noch das Datum. Wir haben heute den 4. September 2017. Ja.
Ja, dieses Live-Gefühl ist unglaublich für die Hörer wahrscheinlich.
Ja, großartig. Ja.
Nee, wie findest du das?
Sehr gut.
Das ist auch mal wieder was
Neues. Und dass wir das heute auch umsetzen können, würde ich sagen, werden wir die Sache jetzt auch hier in den Bahnhof fahren.
Genau, zwei Sachen können wir ja noch sagen für die Zukunft. Das war's. Nein.
Und die andere Sache?
Nein, am 12. September probieren wir eine Live-Aufnahme über Twitch zu machen. Da gibt's dann noch ein paar Informationen über was eigentlich? Instagram und Patreon.
Ja, ich dachte, wir wollten eine Feedback-Sendung machen.
Ja, aber wenn ich jetzt sage, das machen wir wahrscheinlich auf Twitch am 12. Sie wissen nicht, wie wir da heißen. Sie wissen nicht, welche Uhrzeit.
Ich weiß nicht
mal,
was Twitch ist.
Ja, sie sagt so, wir machen das. Ja, wir wissen nicht, was Twitch ist.
Aber am 12. sind wir dabei.
Ja.
Ich dachte, meinst du hier Stitch von Lilo und Stitch? Oder was machen wir denn da? Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden.
Also, deswegen müssen wir sie doch mal auf einen anderen Kanal informieren. Weil was sie jetzt von uns bekommt, ist jetzt spärlich. Wir machen es auf Twitch, wir wissen aber nicht, was es ist.
Genau, das heißt, vorher werden wir uns auch informieren, was Twitch eigentlich ist. Und dann vielleicht sollten wir entscheiden, ob wir das machen. Ich weiß übrigens nicht, ob ich da kann. Ja, wäre schön, wenn es
funktioniert, würde mich auch freuen. Aber das müssen wir auch machen, weil jetzt der nächste Hinweis... in...
Oh, verspreche ich hier nicht schon wieder so
Nein, viel? Aber wir müssen ja, das ist ja jetzt schon fest mit dem 17-Stunden-Podcast.
Ja, ja, da haben wir jetzt auch schon Datum, wann wir den aufnehmen. Genau. Wollen wir das auch ein bisschen, wir wollten das auch mit Live-Elementen machen, ne?
Genau, deswegen der Test mit Twitch. Mhm. Ah, ich bin der Einzige, der sich für den Podcast interessiert.
Und das auch noch sehr, sehr spärlich.
Das wollen wir machen, den 17-Stunden-Podcast. Deswegen auch der Test dann am 12. so ein bisschen mit Twitch. Und ja, das hat diesmal auch Live-Elemente.
Wird denn so eine ähnliche Folge, wie wo wir den Roadcaster ausprobiert haben? Das war eigentlich auch eine Testfolge, sowas haben wir ja schon mal gemacht. Ja.
Es sind übrigens ganz viele traurig, dass wir die Knöpfe nicht des Roadcasters benutzen.
Gut, dann werde ich den jetzt mal benutzen und wir werden die dann wieder zum Leben erwecken. Ich weiß nicht mehr, was hier was
ist. Ich weiß gar nichts. Das war's.
Ich werde mal die Bank wechseln, warte.
Ich will den noch mal hören. Ah.
Haben?
Nein.
Nee, dann sind hier auch nicht unsere
Jingles
drauf.
Da sind nicht unsere
Jingles
drauf.
Also das hier und...
Hier, der gefällt mir.
Der gefällt auch denen, die das aufgesprochen haben. So, während wir jetzt noch mit dem Spaß, mit den Knöpfen, die lachen immer noch. Ja. Die lachen lange. Wie lange lachen die denn?
Okay, pass auf. Wir beenden jetzt gleich die Sendung, indem wir den schlechtesten Witz der Welt erzählen und das Lachen ausspielen. Wie findest du es?
Okay, setz mich jetzt extrem unter Druck. Was ist der schlechteste Witz der Welt? Jetzt muss ich an Thomas, welche Witz hat Thomas erzählt? Da muss doch einer bei sein.
Warte mal. Was können wir?
Ich fand den mit dem Teekessel, den er ich glaube, den hat er in der Folge erzählt, wo wir den Roadcaster ausprobieren. Den fand ich wirklich schlecht.
Warte mal, was können wir? Also ich würde jetzt, ist jetzt ein bisschen gemein für den Hörer jetzt, aber gerne, ach so! Doch, eine Sache muss ich noch sagen. Ja. Feedback-Folge. Da wollen wir auch mal ein bisschen transparent sein, was so die Geldeinnahmen und die Ausgaben betrifft. Dann werdet ihr nämlich sehen, bleibt eigentlich gar nichts übrig.
Ja, eher im Gegenteil, so ein bisschen.
Weil Patreon zum Beispiel kriegt von uns Geld und so eine Sachen. Das erzählen wir aber dann.
Aber es wäre ja auch nicht schlimm, wenn irgendwann mal wir in einen Bereich kommen, wo auch was übrig bleibt, weil die anderen Podcaster, mein Gott, es gibt Leute, die haben 5000 Patronen, wenn einer auch nur 3 Euro spendet, dann sind es glaube ich 5100 Euro, die er da jeden Monat und...
Noch ein anderes Beispiel, wenn wir zum Beispiel an 20 Leuten, natürlich bezahlt ihr, das ist ja jetzt keine Kritik, aber weil wir Kritik bekommen haben, wir damit viel Geld. Wenn wir zum Beispiel 20 Tassen verschicken und der Versand kostet 5 Euro, rechnet euch mal aus, wie viel wir Versand bezahlen. Also für eine 200. Person, ja, 200 Euro Versand.
Ja,
aber, was ja auch in Ordnung aber, ist, aber, weil aber, die aber das
Moment,
ja zahlen.
Moment,
was?
Ich wollte gerade sagen, den Versand bezahlt doch der die Kartoffel ist doch, kauft.
Ja, ich meine nur, weil gesagt wurde, dass wir so viel damit verdienen. Wir geben es ja auch wieder aus. Verstehst du
es? Na, nee, das verstehe ich gar nicht, weil...
Pass auf.
Ganz ehrlich, dass du jetzt nochmal so ein Thema hier anschneidest, dafür hasse ich dich gerade.
Pass auf. Sagen wir mal, wir kriegen ja immer so zwischen 150 bis 250 Euro.
Ich war fast draußen.
Ja, aber jetzt geht's los. Pass auf. So, und jetzt kommen wir auf die Idee, wir haben so 100 Euro übrig und verschicken jetzt an die Hörer, was sie ja auch bezahlt haben, die 20 Tassen.
Ach so, du meinst weißt die Gratis-Tassen, die wir bis jetzt verteilt. Ich dachte, du meinst, wenn wir einen Shop haben.
Nein, nicht den Job.
Auch wieder ein neues Thema. Ja.
Shop wird übrigens auch besprochen am 12. Ja. Nein, ich meine, wenn wir jetzt so Sachen gratis, kann man ja auch nicht sagen, weil die Leute ja dafür zahlen. Aber ich meine nur, dass für uns gar nichts übrig bleibt.
Genau, wir haben jetzt auch Poster und so bestellt und bezahlt und die sind auch schon geliefert worden. Also wir investieren tatsächlich auch, um euch auch mal ein bisschen mit Merch, sagt man glaube ich dazu, zu versorgen, weil das ja auch eine gute Werbung für uns ist. Und ihr habt ja auch immer gesagt, Mensch, ich würde auch gerne so ein T-Shirt haben. Und haben wir eigentlich auch schon T-Shirts verschickt?
Zwei, ja, aber da war die Qualität nicht so doll. Ah. Und deswegen gucken Olli und heute ich noch, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
Und darum müssen wir jetzt wirklich Schluss machen. Mhm. Wir verzichten. Ah, der schlechte Witz. Warte, ich google mal schlechte Witze.
Okay, schlechte Witze.
Dann lese ich einfach den ersten vor, der hier steht, und dann willst du das Lachen haben.
Ja.
Gut, ich verabschiede mich schon mal von dir, Benjamin. Das war sehr schön. Ja. Ich würde ja gerne auf unsere Folge zurückblicken, um einen schlechten Witz zu finden, aber ich würde keinen schlechten Witz finden, weil die alle großartig waren.
Es war ja fast schon der Witz. Es war sehr schön.
Okay, das war aber auch ein guter Witz, finde ich.
Mhm. Ja. Heute war übrigens mal gutes Podcast-Wetter. Mhm. Das meine ich ernst.
Okay, ich habe ja versprochen, ich lese den ersten. Ja genau, heute habe ich ja gesagt, es war diesig und nämlich. Ich habe ja versprochen, ich lese den ersten Witz, den ich hier sehe. Das okay. mache ich auch.
Ich verabschiede mich.
Okay. Danke fürs Zuhören.
Ja, ich verabschiede mich auch. Ihr kriegt die Folge ja gleich zu hören. Da bin ich wahrscheinlich in der Badewanne. Oliver hier.
Muss mal gucken, mit der Knopf. Ja. Und Benjamin muss die Wohnung renovieren. Oliver hier.
Renovieren. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser. Glorreich?
Mit dieser Sache.
Glorreich?
Glorreich ist ja erfolgreich oder Sieges. Also wir haben, das heißt, wir haben irgendwas gewonnen. Wir haben gesiegt. Was haben wir gewonnen?
Oh Gott, so eine Worte wie, du hast von Mädel gesagt, ich habe jetzt glorreich gesagt. Mhm. Sind das noch Wörter, die man nutzen kann? Mädel, glorreich?
Also glorreich auf jeden Fall. Ja. Mädel, jetzt wurde...
Kommt es jetzt so von bunddeutscher
Mädel? Ich kenne mich mit Männern und Frauen nicht mehr so aus, was man da sagen darf und was nicht.
Hat man früher Mädel nur gesagt? Oder war das so ein ja, so ein Parteibegriff oder war das wirklich, hat man das so?
Treffen sich zwei Kühe, sagt die eine Mu, sagt die andere, dasselbe wollte ich auch gerade sagen.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 409308. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich. Eine Rotz- und Wasser-Produktion.